deiner Hand steht meine Zeit. In deiner Hand ist mein Leben. Preis Gott. Wir leben für den Herrn und sterben für den Herrn und auferstehen in der Macht und der Kraft unseres Herrn. Preis Gott. Ich freue mich für dieses Thema heute. Heute werde ich einige heilige Kühe schlachten, ja? Gegen falsche christliche Erwartungen. Also es gibt so viele falsche negative Erwartungen, die wir so als Christen uns angewöhnt haben, die müssen wir ablegen, wenn wir Gott begegnen wollen. In deiner Hand steht meine Zeit. Lade ich ganz herzlich ein für Freitag. Da wird das Thema sein, die Offenbarung der Kraft Gottes, eigentlich ein Stück Fortsetzung von dem, was wir heute hören. Wenn du richtig in Gott stehst, bist du unter der Kraft und Salbung Gottes. Egal was passiert, egal wie es geschieht, du gehörst Gott, du bist in seiner Hand und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Der Teufel wird alles Mögliche dran setzen, um dich zu erschüttern, zu erschrecken, dich zu verwirren, dich durcheinander zu bringen, aber du weißt, mein Erlöser lebt. Die Offenbarung der Kraft Gottes ist mehr als nur Hokuspokus oder dass irgendwelche Dinge passieren oder etwas Magisches geschieht. Nein, ganz normal, so wie die Gravitationskräfte. Die halten uns an der Erde, dass wir nicht von der Erde wegfliegen. Lob und Dank. Samstag wird das Thema sein, das Herz soll sich freuen. Dein Herz soll sich freuen, soll glücklich sein. Auch wenn es dunkel und trüb und finster ist, dein Herz soll sich freuen. Und am Sonntag, so Gott will, und wir leben die Quellen des Glaubens. Was sind die Quellen des Glaubens? Wir haben eine ganze Menge Quellen. Und der Teufel versucht, diese Brunnen zu verschütten oder zu verstopfen, dass wir nicht Freude haben, nicht Frieden haben, nicht frei sind. Was weiß ich, dass wir bedrückt sind. Gott will uns Freiheit schenken. Also die Quellen des Glaubens. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und nächsten Mittwoch die Konsequenzen des Glaubens. Heute haben wir die falschen Erwartungen und Hoffnungen und Vorstellungen und Ideen und die Illusionen, was wir manchmal haben. Das ist nicht alles von Gott, was wir so als Christen uns gewöhnt haben. Weißt du, ich bin in der Kirche, bin gerettet, ich glaube an Jesus und mir kann nichts mehr passieren. Oh, 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 mir kann viel passieren. Und ich muss wissen, wie ich damit umgehe. Und deshalb die nächsten Gottesdienste, wie geht man mit den Ereignissen des Tages um? Also ohne Erwartung wird kein Mensch leben können, aber vieles wird überbetont. Vieles wird überbetont und ganz besonders die Gläubigen, die pendeln von einem Extrem zum anderen. Entweder sind sie ungläubig oder sind sie total gläubig und zu viel gläubig, mehr als nötig gläubig und so weiter. Von einem Extrem zum anderen, von einer Übertreibung zum anderen. Und wir müssen uns hüten vor Übertreibungen und Extremen. Auch im Glaubensleben. Wir sind Pfingstler, wir glauben an die Kraft des Heiligen Geistes, wir glauben, dass Gott wirkt, dass Gott heute noch derselbe ist. Aber wir müssen aufpassen, dass wir immer noch unten bleiben. Auf dieser Erde, denn hier spielt sich unser Leben ab. Da gab es eine Diakonisse irgendwo in Süddeutschland, in einem evangelischen Orden. Und da singt, also sie dachte, wenn sie im Kloster ist oder im Orden ist, da ist die Herrlichkeit Gottes. Und dann muss sie putzen und putzt mit dem Besen und stützt sich an dem Besen und sagt, meine Heimat ist in der Höhe. Und dann kommt die Diakonisse vorbei oder die Chefin vorbei und sagt, und deine Arbeit ist in der Nähe. Wir müssen also beides. Wir als Christen tragen zwei Seelen in unsere Brust. Zwei Seelen. Die eine, die sehnt sich nach Jesus, wir wollen näher, mein Gott, zu dir. Und die andere, da gibt es noch so viel zu tun. Wir leben in den Tagen der Erwartung, wir erwarten Jesus und wir müssen aufpassen, das kann überspannt werden. Ich kenne also eine ganze Bewegung in Süddeutschland, da vor 30, 40 Jahren, etwa 40 Jahren ist es schon her, da kommt ein amerikanischer Prediger, bekannter Prediger, Heilungsprediger vorbei und dann sagt er zum einen, du wirst die Gemeinde Jesus zur Entrückung führen. Weißt du, was er gemacht hat? Aus Süddeutschland etwa 700 Menschen zusammengesammelt, nach Indien gebracht. Alle in weißen Kleider steigen auf einen Berg und warten auf Jesus. Weil er gehört hat oder weil Leute gehört haben, du wirst die Gemeinde zur Entrückung führen. Das ist Unsinn. Die Entrückung hängt nicht von Menschen ab. Auch nicht beim Stammapostel oder von den Neuapostolischen. Der Bischof stürzt ab mit dem Flugzeug oder er sagt, selbst wenn ich mit dem Flugzeug abstürze, bevor ich die Erde erreicht, wird die Entrückung stattfinden. So ein Unsinn. Falsche Erwartungen. Ich könnte alle Namen oder viele Namen nennen, will ich nicht. Ich will nur die Symptome, die Zeichen erwähnen, wo die Leute sich an Menschen dranhängen und ihre Seligkeit von Menschen abhängig machen. Vergiss es nicht, er wird die Gemeinde zur Entrückung führen. Der Heilige Geist führt die Gemeinde zur Entrückung und sonst niemand. Kein Pastor, kein Prediger, kein Evangelist. Jesus sagt, in der letzten Zeit, der Tage der Erwartung werden groß sein. Da werden sehr viele falsche Christusse auftreten, falsche Propheten. Matthäus 24 kannst nachlesen. Und da werden viele Antichristen sein. Weißt du, die Leute warten auf was Besonderes in der Endzeit. Es wird total ganz anders kommen, als die Menschen sich ausmalen und ausdenken. Es wird so schleichend kommen, so heimlich, so im Hintergrund. Keiner wird es merken und plötzlich sind wir alle mittendrin. So wird es passieren. Wir alle warten, so wie der Kranke dort am Teich Bethesda, bis ein Engel kommt und das Wasser bewegt. Alles, und genau das ist das christliche Leben. Falsche Erwartungen. Anstatt auf Gott zu schauen und nicht gucken und warten und sagen, bis ein Engel kommt und das Wasser bewegt. Du sollst aufhören, auf Engel zu warten. Engel können dir nicht helfen. Gott kann dir helfen. Engel sind dienstbare Geister. Das stimmt, das ist wahr. Und ich freue mich über alle dienstbare Geister, die unterwegs sind, Menschen oder Engel. Also wir haben so viele Geister. Aber wir sollen aufhören, auf Menschen zu warten, wenn Pastor sowieso kommt, wenn Prediger sowieso kommt, wenn Evangelist sowieso kommt, wenn der Prophet sowieso kommt. Und sie erwarten von Menschen Heilung und nicht von Gott. Und deshalb, sie werden nur, solange der Mensch da ist, werden sie von Gott berührt vielleicht, weil die Atmosphäre da ist. Sie werden suggestiert. Die reden sich ein, oh, der Herr hat mich berührt. Der Mann hat dich berührt. Aber der Mann ist weg und die Salbung und die Heilung ist weg. Wir sollen uns an Jesus halten. Näher, mein Gott, zu dir. Alle sind nur Diener. Alle Menschen sind Diener. Alle Prediger, alle Evangelisten, alle Reichsgottesarbeiter sind Diener Gottes. Und du sollst nicht warten auf irgendeinen Engel. Viele warten, bis ein Heiliger kommt, bis ein Vollendeter kommt, bis die wahre Gemeinde entsteht. Die wahre Gemeinde ohne Fehl und ohne Makel. Nein, vergiss es. Sie warten, bis das Perfekte kommt, bis die Propheten und Aposteln kommen, bis ja die Starken kommen, die Vollmacht haben, Autorität haben, die Supergeistlichen, die Hingebungsvollen, die Tag und Nacht beten und fasten, bis die kommen und dann in Autorität wirken. Nein, Gott ist nicht von menschlicher Leistung abhängig. Auch nicht von besonderer Bildung. Gott ist von gar nichts abhängig. Er ist nur von Glauben abhängig. Als er ihren Glauben sah, hat der Herr sogar die Leute berührt, egal wo sie waren. Und die, die nur auch von Jesus was erwarteten, die haben gar nichts bekommen. Sondern die glaubten, wie die blutflüssige Frau. So viele falsche Vorstellungen, falsche Erwartungen. Jesus sagt, wir sollen auf den Heiligen Geist warten und dann seine Zeugen werden. Wir sollen auf die Kraft Gottes warten, bis wir die Kraft empfangen. Und die empfangen wir, wenn wir zusammen einmütig beieinander sind, so wie diese 120 dort auf dem Söller. Die Juden haben falschen Messias erwartet. Sie haben vorgestellt, der Messias wird das und das und das und das tun. Vergiss es. Du sollst kein Bildnis machen. Das ist das erste Gebot. Und deshalb, hier versündigen sich so viele Menschen und machen sich eine Forschung von Gott. Gott muss das so und so tun. Da wird kommen, die Hand auflegen, mich mit Öl salben, den Namen des Herrn anrufen und in Zungen beten. Vergiss das alles. Das ist gar nicht nötig. Gott gebraucht nicht irgendeine Form. Gott ist Leben, Gott ist Geist, Gott ist Licht, Gott ist Liebe. Die Emmaus-Jünger, die haben sich auch so eine falsche Vorstellung gehabt, wie halt die gesamte Gesellschaft in den Tagen Jesu. Wir haben gedacht, er wird die Römer vertreiben. Er wird uns befreien vom Joch der Römer. Und was war? Jesus geht neben ihnen und sie merken nicht, dass es der Herr ist. Falsche Erwartung bringt den Fluch über unser Leben. Wenn du falsche Erwartung hast, du kommst nicht weiter. Der bringt Verdammnis, bringt Not in deinem Leben. Ich habe gedacht, oh, wenn der mit mir betet, werde ich gesund für den Rest meines Lebens. Nein, du bist nicht gesund, sondern Gott leiert was an, Gott fängt was an und jetzt musst du weitermachen. Du musst weiterkämpfen. So, Gott führt dich mit mächtiger Hand, wie ich jetzt die Woche gepredigt habe, wie aus Ägypten, der Pharao mit Ross und Mann und Wagen hat der Herr dich geschlagen, Und jetzt musst du weitergehen und da kommt Amalek in den Weg und jetzt musst du gegen den Amalek kämpfen. Jetzt musst du die Hände hochheben und beten, jetzt musst du Gott loben und preisen, jetzt musst du Glaubensschritte wagen und jetzt musst du sagen, ich gehe. Gott wird mir helfen und in dem Moment, wo du aufs Ganze gehst, wird Gott dir helfen. Du hast Beispiel, falsche Erwartung. Und wenn falsche Erwartung ist, da kommst du in eine Teufelsküche. So viele Christen, und ich möchte aus der Seelsorge der letzten 40, 45 Jahren, wo ich Gott diene, einfach ein bisschen plaudern. Weißt du, so viele Christen werden enttäuscht. Ich habe gewartet, jetzt beten wir schon 7 Stunden. Herr, schick Erweckung. Wo ist die Erweckung? Wo ist das Feuer? Du kannst 70 Jahre beten und wird noch keine Erweckung kommen. Erweckung wird kommen, wenn die Zeit reif ist, wenn wir reif sind für die Erweckung. Und wenn es Gottes Stunde gekommen ist. Weißt du, so viele Christen geraten in Verwirrung, ganz besonders Charismatiker und Pfingstler. Sie wollen das Ganze, sie haben viel. Gott wirkt in ihrer Mitte. Aber dann versucht der Feind, sie zu kanalisieren, in die falsche Richtung, auf den falschen Dampfer zu bringen, die Weichen falsch zu stellen. Und dann wundern sie sich, das geht doch nicht. Die meisten sind begeistert, ganz schnell begeistert. Und der Teufel nützt die Begeisterung. Deshalb, Geschwister, passt auf mit Begeisterung. Und ich sage, ich habe ja Warnworte auch gleichzeitig. Weißt du, durch Begeisterung kommen wir so schnell in die falsche Richtung. Bin begeistert, oh Halleluja, das war ein toller Gottesdienst. Nicht jeder tolle Gottesdienst ist toll. Verstehst du? Wo man die Gefühle austobt. Nein, Gott will zum Herzen kommen. Mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz und nicht nur deine Gefühle. Da kommt man plötzlich in eine falsche Richtung. Verführung beginnt immer mit wunderbaren Versprechungen, Prophetien. Wunderbare Worte. Und oft sind Prophetien etwas Gutes und ich bin Prophetie. Und meine Bibel sagt, verachtet nicht das prophetische Wort. Prophetie ist so wichtig, aber diese Prophetien bringen uns auf den falschen Dampfer. Du kannst zu mir kommen. Siehst du, und dann bist du wo gelandet, wo du gar nicht landen wolltest. Ich werde nie vergessen, sowas Komisches, wir fahren durch Griechenland, weil wir haben uns dann angewöhnt, also wo übernachten wir heute Nacht, da haben wir so die Namen für die Gaststätten gegeben, Thekla oder Maria oder Martha, wo übernachten wir heute Nacht, und dann haben wir gesagt, wir wollen heute Nacht in der Stadt bei der Maria übernachten. Und dann kommen wir an und da steht ein Pope an der Tür, denke ich, den fragen wir, denn der weiß bestimmt, wo die Pension Maria ist. Und er sagt, ja, du kannst bei mir übernachten. Wir haben auch eine Pension hier oben im Haus. Kannst bei uns übernachten. Und wir haben übernachtet, das war dreckig, das war nichts. Und unten war ein Puff nachher, der seinen Sohn betrieben hat. Verstehst du, du kannst auch zu uns kommen. Und als wir morgens aufwachten, wir sahen auf der anderen Straßenseite, war Pension Maria. Verstehst du, so lockt der Teufel. Der Pope steht da, ach, da kann nichts falsch sein. Vergiss es. Gerade durch die Religion werden die Menschen verführt. Wenn es möglich sogar die Auserwählten durch falsche Vorstellungen, Hoffnungen und so weiter. Und der Teufel weiß, was du dir wünschst, was deine Sehnsucht ist. So leicht. Und dann kriegst du eine Seifenblase und dann bist du erstaunt nachher, wenn das platzt. Mit Versprechungen, mit Köder lockt er die Menschen. Und dann merkst du, das ist nicht gar das, was ich suche. Dein Herz sucht Liebe, Friede, Geborgenheit und Ruhe. Das sucht dein Herz und nicht Rimmidimmi. Falsche Vorstellungen, falsche Erwartungen des Glaubens, des christlichen Glaubens. Wir denken, wenn viel Aktion ist, da ist der liebe Gott zu Hause. Nein. Was heißt es von der Gemeinde in Ephesus? Du tust dir länger, je mehr. Aber ich habe was gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Da ist die erste Liebe nicht da. Weißt du, die Leute haben so viel Action. So viel, das ganze, ganzen Monat volles Programm. Ihr habt nicht volle Programme. Aber es muss immer Jesus das Zentrum sein. Die Liebe zu Gott muss das Zentrum sein, das Wichtigste. Oder sonst sind wir nachher enttäuscht und am Ende überrascht, dass unsere Erwartungen sich nicht erfüllt haben. Ich dachte, der Herr hat mich berührt. Nein, du hast ja nur eingebildet, dass Gott dich berührt hat. Und wir müssen unterscheiden, was Einbildung ist und was Tatsache ist. Was wir uns einreden, einsuggerieren und was uns eingeredet wird. Jetzt bist du gesund. Nein, du bist erst gesund, wenn dein Herz dir sagt, du bist gesund. Und der Doktor sagt, dass du gesund bist. Und die Medikamente absetzen kannst. Oder was es auch immer ist. So, es gibt so viel Enttäuschung und Wut. Und das schlägt, wenn Menschen nicht aufpassen, nur so einfach abfahren, wegen Begeisterung, dann gibt es nur Enttäuschung. Und hinterher sind es die schlimmsten gottlosen Menschen, die sagen also, komm, ich pfeife auf das ganze Christentum. Die ganzen Antipfingstler und Anticharismatiker sind enttäuschte, frustrierte Christen. Man hat ihnen was versprochen und das ist nicht eingetreten. Weißt du, das war nur frommes Vergnügen. Das ganze Mitläufertum, Mitmachen, das sah sich nicht aus. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und so jemand die Tür auftut, zu dem wollen wir, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das Mahl miteinander halten. Ganz besonders die Anticharismatik und Antipfingstler, das sind so Ballons nachgelaufen. Oh, das ist der Herr. Vergiss es. Der Herr ist in der Kammer. Jesus sagt, er ist weder da noch dort. Die falschen Christusse, liest Matthäus 24. So radikal warnt Jesus. Falsche Christusse, falsche Messiasse, falsche Propheten, falsche Lehrer. Sie haben gedacht, das ist das Echte. Nein, das Echte ist, wenn du stille bist, wenn du ruhig bist in Gott, wenn du zu deinem inneren Frieden gelangst. Und Diese Menschen, die diesen Ballons nachgelaufen sind, am Schluss haben sie ein verhärtetes Herz. Alles zerplatzt, ich bin enttäuscht. Ich gehe lieber in eine katholische Kirche wieder zurück oder glaube gar nichts mehr. Und die haben recht, weil sie belogen worden sind. Eigentlich sind sie selber schuld, sie ließen sich belügen, sich was vormachen. Sie haben nur auf Menschen geschaut und nicht auf Gott. Mein Thema ist dieses falsche christliche Erwartungen. Sie haben von Menschen was erwartet, aber nicht von Gott. Von der Gemeinde was erwartet, vom Pastor was erwartet, aber nicht vom Herrn. Nur nebenbei. Gott wird uns niemand enttäuschen. Das kann ich schwören. Keiner wird enttäuscht, der auf Jesus Christus vertraut und auf ihn hofft und sagt, mein Herr, mein Gott. Aber wir werden enttäuscht, wenn wir uns auf Menschen verlassen. Und manchmal lässt Gott zu, dass die Menschen fallen, versagen und so weiter, damit wir von ihnen frei werden und uns auf Gott konzentrieren. Auf Umwege manchmal sogar. Sogar auf Umwege. Grundsätzlich, viele Christen erwarten von Götzen, aber nicht von Gott, dass die ihm helfen. Und jetzt möchte ich ein paar konkrete Beispiele, ich möchte durchgehen, was so mir groß geworden ist, was bei uns manchmal Land auf, Land ab, gang und gäbe ist, wo Christen falsche Erwartungen haben. Viele Christen bekehren sich und die bringen eine ganze Menge falsche Erwartungen mit sich. Ach, wenn ich an Jesus glaube, habe ich keine Schwierigkeiten. Fantastisch. Wir haben selber, als ich zur der Gemeinde kam, da haben wir bei uns Lieder gesungen, es ist Herrlichkeit mit ihm zu gehen, egal wo du hingehst, es ist Herrlichkeit mit ihm zu gehen. Es ist wahr, es ist Herrlichkeit mit ihm zu gehen. Aber durch viel Kampf, durch viel Anfechtung, durch viel Nöte, durch Mangel, durch was weiß ich alles, nachher werde ich ein paar Sachen sagen, bei einer echten Bekehrung, verstehst, da wirst du ausgebürgert und eingebürgert. Ausgebürgert aus dieser Welt. Und das sagt schon viel. Du wirst ausgebürgert und eingebürgert in den Himmel. Du lässt alles hier. Dein Ur in Chaldea. Wie ein Abraham. Du lässt alles hier. Aus dieser Welt wirst du ausgebürgert und in das Reich Gottes eingebürgert. Aus diesem System kommst du raus und in das System Gottes, des Reiches Gottes. Und das ist total alles anders. Das ist total alles anders. Da läuft alles nach anderen Gesetzen. Und Bekehrung ist nicht einfach Fortsetzung meines alten Lebens wie bisher, nur jetzt kommt der Heiland dazu. Nein, das ist Revolution, Bekehrung. Da wird alles auf den Kopf gestellt. Viele Leute sagen, ja, ich habe schon immer geglaubt, ich war schon immer gläubig. Ich pfeife drauf, du warst nicht immer gläubig, denn sonst hättest du dich bekehren müssen. Wir glaubten schon was, also gläubig waren wir schon. Wir haben auch gebetet, aber wir waren nicht wiedergeboren. Und das ist ein großer Unterschied. Und erst durch die Wiedergeburt sind wir Kinder Gottes. Manche sagen, ich war schon immer gläubig. Bloß an wem? Wir haben im Kopf geglaubt, aber nicht mit dem Herzen. Die Bibel sagt, so du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst, dann bist du erst Kind Gottes. Wir glauben alle, dass, ja, ich bin in Ordnung, bin okay, bin christlich, bin ja getauft. Und das Schlimmste ist die Kindertaufe. Die Menschen werden geimpft gegen das Christentum und sie kriegen nie mehr die Krankheit. Sie sind geimpft. Verstehst du? Das ist das Problem. Ja, ich bin Christ. Aber das ist keine Taufe. Taufe ist ein Untertauchen, ein Begrabenwerden in Jesus Christus. Übrigens, wir haben am Himmelfahrtstag Taufe. Wer noch nicht angemeldet hat, der soll sich anmelden. Der darf nicht nur sich besprengeln lassen, dass ich nass geworden bin. Nein, Gott will nicht, dass du ein bisschen feucht wirst, sondern du wirst, dass du richtig begraben wirst und wirklich auferstehst. Aus dem Wasser kam das Leben. Die Welt wurde über das Wasser gerettet bei der Arche Noah. Die Kinder Israel gingen durch das Rote Meer. Sie sind durch die Tiefe gegangen und sie haben auf der anderen Seite das neue Land erreicht. Und sie waren baff, als sie dort ankamen. Da ist die Wüste. Aber dann war Gott bei ihnen. Und Gott hat sie 40 Jahre durch die Wüste geführt, ein Leben lang. So, Bekehrung ist Regierungswechsel. Ist Herrschaftswechsel. Eine radikale Umwälzung. Da ist nichts mehr wie früher. Am Anfang wird noch so vieles die bekannt vorkommen. Aber eine Bekehrung ist eine radikale Wende. Das hat das alte System wie das DDR-System abgedankt. Verstehst du? Sind neue Herren da, die das Sagen haben. Bekehrung ist nicht eine Verschönerung des bisherigen Lebens oder eine Verbesserung, damit ich ein bisschen glücklicher bin. Falsche Erwartungen. Bekehrung ist nicht etwas unterlassen, ein bisschen. Kein Schnaps, keine Zigaretten, keine Drogen, was weiß ich, sonst irgendwelche paar Dummheiten, nein. Oder Unterlassung bestimmter Taten. Du bist eine neue Schöpfung. Mit der Bekehrung und der Wiedergeburt bist du ein neuer Mensch. Nagelneu. Das heißt nicht mehr, dass man bestimmte Dinge nicht mehr tut und neue Gewohnheiten sich aneignet und so weiter. Dazu brauchst du keine Bekehrung. Das kannst du durch positives Denken, Training und Therapien und was weiß, das kannst du dich alles so angewöhnen. Aber Bekehrung ist eine Umwälzung. Bekehrung ist Abriss des Alten und Aufbau des Neuen. Der Platz ist noch der gleiche, aber auf diesem Platz steht ein neues Haus. Das Alte wird abgerissen, der Schuppen. Diese Ruine, und jetzt steht was ganz Neues. Das ist Bekehrung, das ist Wiedergeburt. Der Boden ist das gleiche, die Person ist die gleiche. Deine Persönlichkeit, dein Charakter. Aber jetzt wird ein neues Haus gebaut, nach dem Willen Gottes. Und das ist Wiedergeburt, der Beginn des Reiches Gottes, der Herrschaft Gottes. Und so viele machen einen großen Fehler von der Erweckung. Ich habe mich für Jesus entschieden. Das stimmt, das ist schön, wunderbar, Gott segne dich. Aber das ist nicht diese große Revolution. Jetzt musst du die Entscheidung ausleben. Jetzt kommen die Folgen, die Konsequenzen. Ja, ich habe mich für Jesus entschieden, jetzt muss alles gut werden. Nein, dann musst du loslassen, dich lösen von dieser Welt, mehr und mehr. Von diesem Denken, das materialistische Denken, das weltliche Denken, das seelische Denken, das geistige Denken, philosophische Denken, theologische Denken. Was man in den christlichen Kreisen oft antrifft, ist ein falsches Evangelium. Glaube an den Herrn Jesus. Matthäus, so hat man mir gesagt, Johannes, wenn du an Jesus glaubst, hast du keine Probleme. Und ich habe mich gewundert nach 3 Wochen, was ist mit mir? Habe ich mich überhaupt richtig bekehrt? Verstehst? Nach 3 Wochen habe ich gemerkt, mit mir stimmt was nicht. Und einige Erwartungen sind biblisch, was wir haben. Einige Erwartungen sind völlig unbiblisch, was wir so als Christen haben in unseren Kreisen. Oder haben nur einen biblischen Anstrich. Manche Erwartungen sind realistisch und manche sind unrealistisch, was viele Christen haben. Also, wenn ich Christ werde, das brauche ich nicht alles. Aber du merkst, deine Sucht ist noch da. Dein Problem ist noch da. Deine Gedanken sind noch da. Deine Gefühle sind noch da. Einige Erwartungen haben in unserem Leben nichts zu suchen. Wir werden nachher darauf zu sprechen kommen, haben nichts mit Gott zu tun, sind menschliche, typisch menschliche Erwartungen, sind nicht böse, nicht schlecht. Aber viele bekehren sich aus bestimmten irdischen, materiellen Gründen. Viele kommen in die Gemeinde, um einen Partner zu finden, einen Freund zu finden oder jemanden zum Tratschen zu finden. Ein bisschen Kontakt, dass ich nicht so einsam bin, aus meiner Einsamkeit rauskomme. Das ist nicht der Grund der Bekehrung und der Entscheidung. Oder dass ich ein bisschen ermutigt werde. Es sind fleischliche, seelische Erwartungen, oft verdrehte Erwartungen. Und der Teufel nützt diese verkehrten, falschen Erwartungen. Das sind Steine, lass sie zu Brot werden. Und verführt und so weiter. Oder Adam und Eva, die Frucht macht klug. Ihr werdet sein wie Gott. Und das ist toll, es stimmte. Der Herr hat vorgesehen, dass der Mensch mit der Zeit, mit der Entwicklung, mit all der Nachfolge Gottes und Gehorsam und so weiter, Glaubensgehorsam, dass er eines Tages so weit hinkommt, dass er wie Gott sein wird und mit Gott Gemeinschaft haben wird, aber nicht in eigener Regie. Ihr werdet sein wie Gott. Und das Gefährliche bei diesen vielen christlichen falschen Erwartungen ist, wenn ich etwas tue, dann werden die Steine zu Brot. Vollmachtsgefühle und Halbmachtsgefühle. Und alles, das, die ganze Verführung passiert immer durch Halbwahrheiten. Nicht ganze Lüge, aber nicht ganze Wahrheit. Der Teufel weiß, was Gott vorgesehen hat. Und er sagt, das kannst du ohne dem tun. Du brauchst den Herrgott gar nicht dazu. Und das ist die Verführung. Das ist das Problem. Und das ist die falsche Erwartung. Das kann ich ja selber machen. Die Hälfte meiner Gebete kann ich selbst erhören. Das ist kein Kunststück. Du musst nur rausposaunen und sagen, ich habe ein großes Problem, wer kann mir helfen? Und da wirst du irgendjemand finden, der dir hilft. So, Gott, der Teufel weiß es. Und er verdreht deine Erwartung. Und etwas, was der Teufel immer macht, und das ist diese neue Religion, was wir heutzutage haben, aber es ist schon ein uraltes Problem, ich kann alles. Ich kann alles. Kann Tote lebendig machen, kann Steine wegrollen. Ich kann alles. Geschwister, das ist eine Lüge. Eine Lüge Satans. Du kannst gar nichts. Ohne mich, sagt Jesus, könnt ihr gar nichts tun. Das sind diese falschen christlichen Erwartungen. Ich kann alles. Du kannst viel wollen, aber ganz wenig, wenn es darauf ankommt. Ich kann alles. Falsche Erwartungen führen die Menschen zu falschen Erfahrungen. Falsche Erwartungen. Ich kann alles. Und dann springst du runter und patsch, bist in eine Flinze. Ich kann alles. Der Herr wird mich tragen. Ich habe euch neulich erzählt, was ich da aus Korea gelesen habe, wo drei Mädchen in der Bibelstunde gelesen haben, der Gott des Petrus ist mein Gott. Und der Glaube des Petrus ist mein Glaube. Und was Petrus konnte, aus dem Wasser gehen, das können wir auch. Und kamen sie aus der Bibelstunde und aus der Bibelfreizeit und gingen ins Wasser und sind ertrunken und wurden dann irgendwo an die Küste nachher angeschwemmt. Du kannst nicht alles. Gott muss uns sagen, was wir sollen, was wir nicht sollen. Und Petrus ist auf dem Wasser gegangen, nur weil er sagt, Herr, darf ich zu dir kommen? Ruf mich, dass ich kommen darf, dass ich kommen kann. Und erst nachdem Jesus ihn gerufen hat, ist er auf dem Wasser gegangen. Er ist nicht von sich aus auf dem Wasser gegangen, weil er den Gott des Herrn Jesus kannte. Nein, rufe mich. Wir brauchen das Wort Gottes, die Stimme des Herrn und nicht nur Bibel. Und so viele lesen die Bibel und nehmen die Bibel wörtlich. Und es ist gefährlich, wenn du Logos wörtlich nimmst. Dann landest du in der Pfütze, landest du im Wasser und ertrinkst. Du darfst das Wort, die Bibel, das Wort Gottes, also das Logos, nicht wörtlich nehmen. Du brauchst das Reden, persönliche Reden Gottes für dein persönliches Leben. Sonst geht der Schuss nach hinten. Ganz einfach. Ich kann alles. Gewiss, wenn der Herr dir das sagt, kannst du alles. Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Aber die Kraft kommt von ihm, nicht von dir. Es sind nicht deine Wünsche, deine Machtgelüste. Du kannst nicht alles. Vom Turm springen und dann gut landen ohne Fallschirm. Falsche Erwartungen bringen falsche Erfahrungen, die da sind dann so schrecklich, und dass die Menschen mit dem Glauben nichts mehr zu tun haben wollen. Das ist mehr Aberglaube als Glaube dann nachher hinterher. Ich kann nicht alles, wenn Gott nicht mitmacht, wenn Gott mir nicht hilft. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, steht in der Heiligen Schrift. Du siehst, wir müssen immer in Abhängigkeit von Gott sein. Andere Christen machen genau das Gegenteil. Die sagen, ich kann nicht alles, ich kann überhaupt nichts. Verstehst? Ich kann überhaupt nichts. Zu zweifeln an sich selbst, sind der Meinung, nee, ja, mein Gott, zu dir, ich habe nicht genug von dir. Ich lebe gar nicht so ein heiliges Leben, wie ich leben sollte. Ich reiche nicht aus, ich bin nicht perfekt, ich bin nicht vollkommen. Ich bin ein unnützer Knecht oder Magd. Das ist die andere Seite. Die zweifeln an ihre Erlösung. Ich sehe keine Früchte an mir. Weißt du, wann du deine Früchte sehen wirst? Nicht so lange du lebst. Die Frucht wird gepflückt. Und der Herr wird seine Erlösten sammeln. Und da wirst du merken, was die Frucht ist. Du musst auf die Frucht zuarbeiten. Auf die Frucht hinwirken. Das Ziel muss die Frucht sein. Aber du weißt nicht, ob die Frucht da ist. Reicht das Öl nicht. Es entstehen geistliche Minderwertigkeitskomplexe, wenn du der Meinung bist, ach, ich kann's nicht, ich schaff's nicht, ich werde nicht weiter. Gott weiß, was du bist. Und die falsche Erwartung ist nicht, dass du was machst als Pharisäer, als gesetzestreuer Jude, sondern lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dass du einfach dich genügen lässt. Gott hat mir nicht mehr gegeben, habe ich auch nicht mehr, brauche ich auch nicht mehr. Und da rege ich mich nicht auf. Ja. Ich will ein paar Sachen dir weitergeben, das, was dir hilft, was mir geholfen hat. Dass ich mich nicht aufrege. Hey, ich bete schon 40 Jahre für den Heiligen Geist und habe immer noch nicht. Und du weißt nicht, dass der Heilige Geist schon bei dir überläuft. Verstehst du? Die meisten Leute merken das gar nicht, dass die Liebe Gottes in ihnen ist, dass sie ein Leben der Heiligung führen, dass sie trotz allem verstehst, dass die Effekte der Liebe Gottes da ist. Und die suchen da Zungenreden, die suchen da Weissagen, die suchen irgendwelche Gaben, aber die sind alle da. Und dann kommen Leute, durch dein Wort bin ich gesegnet worden, durch dein Wort bin ich getröstet worden, das hat mich aufgerichtet, das hat mir Kraft gegeben. Vergiss das Äußere. Gott schaut nicht auf die Fassade, Gott schaut auf das Herz. Falsche Erwartungen. Wenn ich ein schöner Christ bin, so wie ein Pfau, ein Papagei, etwas nachbapple, nein, Gott schaut das Herz an. Gerade bei Christen, die Christen haben immer Minderwertigkeitskomplexe, weil die irgendwie so Schuldgefühle haben, aus verschiedenen Gründen. Vielleicht sage ich nachher, vielleicht habe ich noch die Zeit dazu. Ich bete zu wenig. Ich lese zu wenig die Bibel. Gott spricht nicht zu mir. Ich verstehe Gott nicht. Aber warum bist du denn hier? Warum folgst du schon 20 Jahre Jesus nach, obwohl du nicht alles verstehst? Warum? Weil Gott zieht dich mit Seilen der Liebe. Und da sitzt du im Garten auf dem Schaukelstuhl und plötzlich redet Gott, gibt dir einen Gedanken, ein Rhema-Wort. Mach das und mach jenes. Und später merkst du, das steht ja auch in der Bibel. Mensch, das habe ich gar nicht gewusst. Weißt du, lass dir nicht vom Teufel Minderwertigkeitsgefühle einreden. Viel Irrtum entsteht durch falsch verstandene Bibelstellen. Weißt du, eine Bibelstelle, und das ist, was bei vielen Christen falsche Erwartungen erzeugt, eine Bibelstelle kannst du nie allein für dich nehmen. Gott redet immer durch zwei oder drei Mundzeugen. Du brauchst einen Beleg von der Bibel von mehreren Männern oder Frauen Gottes. Diese Bibelstellen verdreht oft der Teufel, diese nur einseitige Bibelstellen. Wo nur einmal in der Bibel vorkommt und dann denken sie nach, wie funktioniert das? Und dadurch bekommen sie falsche Vorstellungen vom Christsein. Und der Teufel zeigt dir das perfekte christliche Leben. Und so weiter, sagt, das ist der Plan Gottes, das will Gott. Nein, Gott muss uns durch zwei oder drei Zeugen bestätigen. Du bist ein Kind Gottes. Und du musst nicht alles haben, was alle Kinder Gottes haben. Weißt du, jeder ist ein spezieller Fall für Gott. Und du musst niemanden kopieren. Und das ist das nämlich in christlichen Kreisen oft eine verbreitete Seuche. Da kopiert man einer den anderen. Jeder von uns ist als ein Original geschaffen. Und wenn du da nicht so wirst wie der Teufel, der das vorgaukelt, perfekt, vollkommen, nach den Gesetzen leben, dann redet ihr Minderwertigkeitskomplexe, klag dich an, ja, und du wirst in den Himmel kommen, du wirst Christ sein, du wirst gläubig sein, du wirst dem Herrn gefallen, aber so nicht, bitte. Wir sind gerettet aus Gnade, dass sich nicht jemand rühmen kann. Oh, guck mal, ich hab's gemacht, ich hab's geschaffen. Wir müssen zur Gnade zurückkommen und nicht zu den Werken des Gesetzes. Die Werke des Gesetzes kommen erst, nachdem du die Gnade erlebt hast. Dann kommen die Taten, die Nachfolge. Aber wenn du die Gnade noch nicht erlebt hast, lass dir an der Gnade Gottes genügen und dann wirst du nie ein schlechtes Gewissen haben. Wehe dir, wenn du in der Krise nicht bestehst, dann kommt gleich der Teufel zu dir. Das und das hast du falsch gemacht. Du hast falsch reagiert. Du entsprichst nicht der biblischen Norm. Und dann erschüttert er deinen Glauben. Und sagt, jetzt guck mal, du bist gar nicht das, wenn deine Gebete nicht erhört werden. Oft werden unsere Gebete erst im Nachhinein erhört. Und merke, ja, mein Gebet ist doch erhört worden. Ich habe gar nicht gemerkt, dass Gott mein Gebet gehört hat. Du erlebst vielleicht nicht das, was du dir sehnst, aber am Anfang war es vielleicht so bei dir. Und dann denkst du, es ist immer weiter so, wie es bisher war. Ein Wunder nach dem anderen, Schlag auf Schlag. Gibt's auch. Falsche Erwartungen, wie die dann entstehen und kommen. Am Anfang, wenn ich die Apostelgeschichte lese, Zeichen und Wunder geschahen. Tote standen auf. Halleluja. Aber dann liest du weiter. Was passiert dann? Dann liest du nicht mehr viel von Zeichen und Wundern. Dann geht der Herr in die Tiefe mit einem. Am Anfang brauchst du für den Durchbruch viele Zeichen und Wunder. Wenn du Christ wirst, die ersten paar Tage wirst du vom Heiland getragen. Ein fantastisches Leben. Und dann stellt er dich auf deine Füße und sagt, jetzt lauf du mal selber, jetzt bist du gesund. Jetzt bist du wiederhergestellt. Aber du denkst, ich muss immer vom Herrn getragen werden. Die Zeit ist vorbei. Du wirst erwachsen, du wirst mündig. Und je länger du mit Jesus gehst und so weiter, desto weniger wirst du ihn brauchen. Hör mal zu. Du wirst nicht bei jeder Kleinigkeit an Jesus sich wenden und sagen, Herr, wie machen wir das, wie machen wir das, wie machen wir das. Wenn du einmal was gelernt hast beim Herrn Jesus, wenn du einmal was kannst, kannst du immer. Wenn du Radfahren kannst, kannst du immer Radfahren. Wenn du schwimmen kannst, kannst du immer schwimmen. Und deshalb, du lernst und du musst nur aufpassen, dass du in der Gnade wächst, dass du immer dabei bist, dich weiterentwickelst. Aber du denkst ja, ich bin lau geworden. Ich kriege nicht mehr diese Gebetserhörung. Mit mir stimmt was nicht. Der Herr hat sich bei mir zurückgezogen. Falsche christliche Erwartungen. Gott sagt, jetzt kommt Amalek. Pharao, ihr habt mit mächtiger Hand dich aus Ägypten rausgeführt. Zeichen und Wunder, 10 Plagen. Jetzt bist du durchs Rote Meer gegangen und jetzt kommt dein Amalek. Der will das Wasser dir abdrehen. Und dann denkst du, ich bin schon abgefallen. Oder Gott hat mich aufgegeben. Am Anfang, da passieren so viele Wunder. In den Evangelien sind so viele Wunder passiert. Warum? Das Reich Gottes bricht an. Aber wenn das Reich Gottes angebrochen ist, wenn der Tag ist, der Tag des Herrn, wenn wir in der Gnade Gottes sind, dann geht's weiter, geht's Vertiefung. Und lies mal die ganzen Briefe der Aposteln. Da geht's in die Tiefe. Dann die Offenbarung, da ist überhaupt kein Wunder mehr. Nur noch Verklärung, nur noch Herrlichkeit Gottes und die Hütte Gottes bei den Menschen. Da ist kein Leid mehr, kein Geschrei mehr und kein Tod und keine Nacht und keine Hitze. Am Anfang brauchen wir diese Wunder. Weil wenn wir zu Jesus kommen, wir sind krank, kaputt, gestört. Und da gibt es eine ganze Menge aufzuarbeiten. Und wenn das aufgearbeitet ist, wenn das Fundament steht, dann kannst du weiterbauen. Wir müssen zuerst einmal auf den Weg gebracht werden, in Gang gesetzt werden. Und dann geht alles von selbst. Und da wirst du erstaunt sein. Und das ist die falsche Erwartung. Du bist gewöhnt, ja, der Herr hilft, der Herr streitet für mich, der Herr steht mir bei. Aber jetzt sagt der Herr, geh hin in Frieden. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Halte das, was ich dir gegeben habe. Wunder brauchst du für den Durchbruch. Das ist wahr. Und deshalb sollten Christen zuerst einmal die Geburtswehen durchmachen, der Wiedergeburt, da sind Geburtswehen, da ist ein Kampf, Stress. Man braucht Wunder, bevor was passiert, bevor der Durchbruch passiert, aber das ist kein Dauerzustand. Ich brauche wieder ein Wunder. Dann hast du dich gar nicht richtig bekehrt. Deshalb sagt Paulus, lass uns fortfahren, oder Hebräer, lass uns fortfahren mit dem ABC des Glaubens, mit Handauflegung, mit Buße tun und mit Taufen. Lass uns fortfahren, weitergehen in den Werk Gottes. Wir gehen weiter. Wir bleiben nicht stehen bei den Erfahrungen. Denn sonst sind wir immer Babys, die immer geschaukelt oder genuckelt werden wollen. Viele glauben, das muss so weitergehen wie bisher. Oh, der Herr hat mich getragen. Nein, der Herr trägt dich nach wie vor. Aber jetzt sagt er, jetzt bist du stark genug. Jetzt bist du erwachsen genug, jetzt bist du mündig genug. Mein Sohn, jetzt mach du das. Nimm es in Anspruch, das Land, das ich dir gebe. Du lernst laufen und dann läufst du. Da bittest du dich immer wieder, halt mich fest. Du kannst laufen, im Glauben Schritte tun. Dort in den Briefen geht es dann, wenn du die Episteln liest, da geht es um die Verwirklichung des Reiches Gottes, der geistlichen Reife. Dann gibt es Arbeit für den Herrn, handelt bis, dass ich wiederkomme. Das heißt also, der Herr ist gar nicht da und wir müssen was tun. Wir müssen ausstreuen das Wort Gottes, wir müssen das Evangelium predigen, wir müssen in alle Welt gehen, wir müssen die Menschen lehren, wir müssen die Menschen taufen, wir müssen ihnen alles beibringen, haltet bis das, was Jesus uns befohlen hat, bis er wiederkommt. Es geht um die Verwirklichung des Reiches Gottes und es gehört Kämpfe, zum geistlichen Leben gehören Kämpfe. Denn durch Leiden hier, heißt es in einem Spruch, denn durch Leiden hier führt der Weg zu dir, gibt es Kämpfe. Gegen falsche Erwartungen will ich was sagen. Apostelgeschichte 14, 22. Paulus und Barnabas, sie ermahnten die Jünger, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen. Sie ermutigten, im Glauben zu bleiben, in der Beziehung zu Gott zu bleiben, im Heiligen Geist zu bleiben, werdet voll Heiligen Geistes. Wir müssen, es ist ein Muss. Das ist unsere Bestimmung. Wir müssen da durch diesen Amalek, durch die Wüste, durch die Hindernisse, die Blockaden. Oder Paulus schreibt dann in Timotheus 2, Timotheus 3, Vers 12. Und alle, die fromm oder gottgläubig oder gläubig leben wollen in Jesus Christus, müssen Verfolgung leiden. Weißt du, viele Christen, die haben falsche Erwartungen. Wenn ich an Jesus glaube, alle Menschen werden mich lieben. Weißt du, was da passiert? Die fangen dich zu hassen. Du bist plötzlich ein Fremdkörper in dieser Welt. Du bist ein Ausländer unter ihnen. Was hast du hier zu suchen? Ich werde nie vergessen, als ich in einer Firma neu anfing, ich habe meine Hände am Tisch gefaltet und gebetet, mein Tischgebet gesprochen. Und dann kommt ein Kollege zu mir und sagt, hast du gehört, ein Frommer ist bei uns. Verstehst? Von den 200-300 Leuten in der Kantine, ein Frommer ist unter uns. Und du bist plötzlich ein Außenseiter. Und das ist die Tatsache, was mit uns passiert. Alle, die fromm und gottgläubig und gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Wer was anderes erwartet, ist auf dem Holzweg. Die müssen diskriminiert werden, schief angeguckt werden. Was wollen denn die? Ein Frommer ist unter uns. Das werde ich nie vergessen. Ich sage, wer ist der Fromme? Er sagt, das kann ich nicht jetzt sagen, das werde ich noch rausfinden. Aber das steht daneben. Ja, ein Frommer ist unter uns. Die müssen Verfolgung leiden. Das ist genau das Gegenteil von der Spaßgesellschaft, was wir heutzutage so haben. Wenn du an Gott hast, glaubst du, hast nur Freude. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Du wirst schief angeguckt. Ein Frommer ist unter uns. Das Gegenteil ist es, wenn du anfängst, Jesus nachzufolgen. Weißt du, du hast Freude am Herrn, du liebst den Herrn und du bist glücklich im Herrn, aber die Welt versteht dich nicht. Und die wird dich auch nicht verstehen. Und wehe dir, wenn die Welt dich versteht, dann stimmt mit dir was nicht. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Nein, ich singe das Lied nicht mehr, weil ich nicht an diesen Spuk glaube. Weißt du, es ist kein Spaß, mit Jesus zu gehen, verstehst du, Jesus offen zu bekannt zu machen. Du wirst verachtet, du wirst verkannt, du wirst gemieden, dir kauft niemand mehr was ab. Manchmal ist es Traurigkeit, mit ihm zu gehen. Glaub mir das, Traurigkeit, dass die Menschen das nicht kapieren, dass ihnen nicht ein Licht aufgeht, bist niedergeschlagen und sagt, Mensch, ich rede, ich bete, ich erzähle den Leuten und die kapieren es doch nicht. Das ist Traurigkeit. Das ist nicht Herrlichkeit. Da weinst du für die Menschen, die nicht raus wollen, ist es ihnen lächerlich und oft schmerzhaft und es tut dir weh. Deine Verwandten, da betest du für sie Wochen, Monate, Jahre lang. Die sagen, komm, hör auf mit diesem Unsinn. Viele denken, Christen sind immer fröhlich und gut gelaunt, so immer auf der Halleluja-Höhe. Das ist nicht wahr. Christen sind manchmal ganz tief am Boden. Und ich spreche aus eigener Erfahrung und aus der Seelsorge. Viele Christen liegen am Boden, nicht auf der Halleluja-Höhe. Die wissen auch gar nicht, wie geht's mit mir jetzt noch weiter. Weißt du, es wäre schön, wenn wir immer fröhlich alle Tage Sonnenschein hätten. Verstehst du? Im Herzen ja. Wir haben Jesus und wir wissen, wo wir hingehören, was unser Ziel ist, was unsere Heimat ist. Aber in der Wirklichkeit sieht es ganz anders aus. Es sieht ganz anders aus. Es wäre schön, wenn das alles so wahr wäre, was man zu diesen christlichen Erwartungen drin hat. Weißt du, wenn das nicht wahr wäre, würden wir von der Bibel nicht so viele Anweisungen bekommen und werden nicht immer wieder aufgefordert, Gott mit Freuden zu dienen, sich zusammenreißen. Ich will mich freuen. Nicht ich freue mich, nein, ich will mich freuen. Dem Teufel zum Trotz. Oder Lob und Dank Opfer zu bringen, das ist Opfer. Sich zu freuen und zu danken, ist manchmal ein Opfer. Wo alles schief geht, alles daneben geht. Und dann noch Dankeschön zu sagen. Oder dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor seinem Angesicht mit Frohlocken. Das sind Aufforderungen. Wenn das normal wäre, wären diese Aufforderungen nicht in der Bibel. Oder weiter einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Oh, manchmal muss ich vom Letzten geben, das Letzte geben, einen fröhlichen geben und ich soll das mit Freuden tun. Wenn das nicht so wäre, würde die Bibel uns nicht lehren. In Hebräer Kapitel 5, Vers 8, da heißt von Jesus, und so hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Wenn das für den Sohn Gottes galt, wie viel mehr gilt das für uns heute? An dem, was er litt? Für Jesus war das irdische Leben kein Halleluja-Leben. Glaub mir das. Der Knecht ist bekanntlich nach der Bibel nicht größer als dein Herr. Und wenn ich weiterlese, Hebräer 4, Vers 1 und folgende Verse, da heißt es, weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch euch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat und hat aufgehört mit der Sünde, dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden des Menschen, sondern den Willen Gottes lebe, oder aus dem Willen Gottes lebe, für den Willen Gottes lebe. Er sollte die übrige Zeit, die ihm verbleibt, 80 Jahre hat er für, der Similis hat für den General gelebt oder den Kaiser gelebt und jetzt lebt er 7 Jahre für Christus, für den Herrn. Die übrige Zeit. Paulus erklärt sogar, denn euch ist gegeben, um Christi Willen nicht allein an ihm zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, Philipper 1, 29. Euch ist es gegeben, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Vergiss es. Zu leiden, angefochten zu werden. Du betest und siehst genau das Gegenteil von deinen Gebeten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, was das ist. Weißt du, da wird dein Glaube erschüttert. Oder bei reifen wir, durch die Erschütterung reifen wir, Leute. Gerade Erschütterungen machen uns stark. Falsche christliche Vorstellungen und Erwartungen. Ja, glaub und dann geht's wie gebuttert, wie geschmiert, wie geölt. Nein. Die Nachfolge Jesu kann man nicht nur einfach feiern und jubeln. Ich will dem Herrn dienen und ich will mit Freuden ihm dienen. Wie oft musst du dich zusammenreißen und sagen, ich gehe in die Versammlung, ich werde Gott weiter treu bleiben, ich werde meinen Glauben nicht aufgeben, ich werde mein Vertrauen nicht wegwerfen. Paulus schreibt in 1. Korinther Kapitel 4, Vers 8, wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus, wir aber schwach. Guck mal, Apostel vergleicht sich mit den Menschen, bisschen zynisch, ironisch. Ihr seid stark, ihr seid herrlich, aber wir sind verachtet. Bis auf die Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße und werden geschlagen. Nicht Halleluja, geschlagen. Der Rücken tut weh. Wir werden geschlagen und haben keine feste Bleibe und mühen uns ab mit unseren Händen Arbeit. Man schmäht uns, so segnen wir. Man verfolgt uns, so dulden wir es. Man verlästert uns, so reden wir freundlich. Weißt du, das ist immer fröhlich, immer freundlich sein. Immer freundlich sein. Nicht sich anmerken lassen, du, das tut mir weh. Das ist nämlich wahres Christentum. Sich nicht anmerken lassen, das tut mir weh. Wir lächeln weiter, immer freundlich sein. Wir sind geworden wie der Abschaum der Menschheit, jedermanns Knecht bis heute oder Kehricht bis heute. Weißt du, dann erzählen die Leute vom Wohlstand oder was auch immer ist, das ist eine Seifenblase. Aber eine typische Endzeiterscheinung. Ich will immer mehr. Je mehr er hat, je mehr er will, nicht schweigend seine Wünsche still. Das ist der natürliche Mensch. Das möchte ich auch noch machen. In 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 3 werden uns die Menschen der letzten Tage beschrieben, was sie sind. Sie werden Lehrer sich aufsetzen und Lehrer suchen, die ihnen das erzählen, wonach ihnen die Ohren jücken. Wonach ihnen die Ohren jücken. Und wer möchte nicht gerne hören, dass Gott groß ist, dass Gott uns groß macht, dass Gott uns reich macht, dass Gott uns Anerkennung gibt. Wir möchten das alles geben. Aber das meiste ist für drüben bestimmt und nicht für hier. Das meiste ist für drüben bestimmt und nicht für hier. In aller Liebe. Weißt du, es waren die Freunde des Hiobs, die haben gesagt, Hiob, wir begreifen nicht, warum, du bist so ein gottesfürchtiger Mensch, so ein gläubiger Mensch, warum musst du das alles durchmachen? Und ich sage dir, Außenseiter werden dich nicht verstehen, wenn du mit Gott gehst, warum du das und das durchmachen musst, warum dir nichts erspart bleibt, warum Gott dir das alles so zumutet. Weißt du, dass der ganze Wohlstand ist, was heute die Leute verkündigen, ist nichts anderes wie Sinneslust, Fleischeslust. Weißt du, keiner will das Kreuz auf sich nehmen, sein Kreuz und ihm nachfolgen. Aber genau das ist es, was Jesus geboten hat. Der nehme sein Kreuz auf sich und er folge mir nach. Das, was ich durchgemacht habe, das müsst ihr auch durchmachen. Bei vielen Christen geht es nur um sich selbst. Nicht um Gott und nicht um die anderen, um sich selbst. Hauptsache ich. Hauptsache ich komme durch. Hauptsache ich werde gesegnet. Die Gemeinde in Smyrna, in Offenbarung Kapitel 2, Vers 10, da sagt der Herr dieser Gemeinde in Smyrna, weißt du, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Stell mal vor, das ist doch Wahnsinn. Überall wird das gepredigt, was heute nicht gepredigt wird. Dass du Anfechtung haben wirst, Kämpfe haben wirst, dass Satan dich mit Fäusten schlagen wird, dass du die Hölle auf Erden durchmachen musst, dir nichts erspart bleibt, dass du sagst, warum bin ich überhaupt Christ geworden? Wäre ich bloß lieber ein Heide geblieben. Mir wird nichts erspart werden. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Ist ja eine überschaubare Zeit. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Halleluja. Sei getreu bis in den Tod. Nicht bis nächste Woche oder nächsten Monat, nächstes Jahr. Bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Das christliche Leben ist keine Alternative zu dem Leben. Verstehst du? Sei treu, das, was Gott dir gegeben hat, ist keine Alternative zum weltlichen Leben, keine Ergänzung deshalb. Das ist eine Herausforderung. Weißt du, nur auf das gute Leben hier auf dieser Erde zu hoffen, ist zu billig und zu wenig. ist ein einseitiges Evangelium. Sei getreu bis in den Tod und ich will die Krone des ewigen Lebens dir geben. Wenn du glaubst, du kannst hier alles haben, das ist eine Lüge vom Satan. Der Teufel zeigt Jesus alle Reiche dieser Welt. Das kannst du alles haben, wenn du mich anbetest. Du kannst alles haben. Das ist eine Lüge. Eigentlich ist das wahre christliche Leben, und jetzt hör zu, schnall dich an, wir fliegen ab. Das christliche Leben ist Verzicht. Das christliche Leben ist Opfer. Das christliche Leben ist Schmach. Das christliche Leben ist Hingabe. Hebräer 11. Die erste Hälfte durch den Glauben, das und das haben sie geschafft. Und dann die andere Hälfte ist, und sie haben es nicht erreicht, und sie haben es dennoch festgehalten, genau das Gegenteil erlebt und sind auch zu Glaubenshelden geworden. Ich glaube, man braucht mehr Gnade, ein Glaubensheld zu werden, nicht zu erleben und doch zu glauben. Nicht zu sehen und doch zu glauben. Jesus sagt, selig sind die, nicht sehen und doch glauben, die nichts erleben und doch glauben, die nichts haben und doch glauben. Ein Glaubensheld macht weiter, ob was passiert oder nichts passiert. Verstehst du, er macht weiter. Ein Held ist hart zu sich selbst, ist diszipliniert, hat sein Leben fest im Griff. Ein Glaubensheld, der stellt sich gegen den Amalek. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir machen weiter, auch wenn du uns den Weg abschneiden willst. Und wie oft will der Teufel dir den Weg abschneiden? Dir das Wasser ablassen. Wir überwinden die Hindernisse, die Blockaden. Viele Gläubige sind eigentlich gar nicht richtig aufgeklärt. Sie haben falsche Erwartungen. Die glauben, wenn ich mit Gott lebe, da geht es nur aufwärts, aufwärts, aufwärts. Nein, ich sage dir die Wahrheit, es geht abwärts, abwärts, abwärts. Ob du glaubst oder nicht, ob du das akzeptierst oder nicht, ist mir egal, aber das machst du durch, wenn du ehrlich bist. Und wenn du das annimmst, akzeptierst, dann geht's aufwärts, 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 aufwärts. Viele sind plötzlich erstaunt, dass man selber kämpfen muss, so wie ich euch gesagt habe. Weißt du, du musst selber auf deine eigenen Füße stehen, selbst gegen den Amalek vorgehen. Dass man, mei, ich habe gedacht, ich bin im Schlaraffenland. Und viele stellen sich das christliche Leben als Schlaraffenland. In Ägypten, da hat der Herr uns so wunderbar geholfen. Und du wirst merken, wenn du weitergehst mit Gott, du bist im Schlaraffenland. Der Herr lässt Manna kommen, der Herr lässt Wachteln kommen, der Herr lässt Wasser aus dem Felsen kommen, der Herr ist die Wolkensäule, der Herr ist die Feuersäule, der Herr streitet für dich. Aber du musst jetzt den Amalek durchbrechen, beim Amalek durchbrechen, das Fleisch in den Griff bekommen. Und dann musst du selber tun. Aber ich spüre Gott nicht. Du musst Gott nicht spüren. Gott ist bei dir, ob du spürst oder nicht. Halleluja. Er ist alle Tage bei dir. Auch wenn du schläfst. Der Hüter Israels wacht und schläft nicht. Die Freude am Herrn, Geschwister, die Freude am Herrn ist keine irdische Freude. Keine materielle Freude. Es ist eine geistliche Freude. Da geht alles drunter und drüber und du freust dich immer. Oh, mein Heiland hat alles im Griff, hat alles unter Kontrolle. Dem wird nichts entgleiten. Er ist Alpha und Omega, Anfang und Ende. Verstehst? Aber es ist keine irdische Freude. Es ist eine innere Freude. Weißt du, ich kann mich beherrschen. Ich kann darauf verzichten. Ich pfeife drauf. Ich kann Nein sagen. Das geistliche Leben ist keine Alternative zu dem irdischen Leben. Es ist etwas Provokatives. Nein! Und nochmals nein. Das neue Leben stellt sich den Herausforderungen des Alltags, den Widerwärtigkeiten, und ich werde keinen Zentimeter beigeben. Das ist das wahre christliche Leben. Den Widerwärtigkeiten widerstehen, denk an die Versuchung Jesu. Jesus sagt klipp und klar, nein, no, net. Mach mal nicht. Und nach diesem dreimaligen Widerstand gibt der Teufel ihm Ruhe. Und du denkst, jetzt hat er immer für immer Ruhe. Nein, für eine Zeit hat Satan ihn verlassen. Der kommt wieder bei der Kreuzigung. Für eine Weile hat Satan ihn verlassen. Merkt er, hier kann ich nichts mehr ausrichten. Das christliche Leben hat erst bleibende Freude nach bestandenen Prüfungen, nach dem die Widerstände gebrochen worden sind, nachdem das Opfer gebracht wurde. Und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott liebst über alles in der Welt. Verstehst? Wenn man sich bekehrt, ist man noch lange nicht am Ziel. Verstehst du, es ist genauso, du hast ja die erste Führerscheinprüfung bestanden. Aber jetzt beginnt sich die Bewährung im Straßenverkehr. Jetzt musst du Rücksicht lernen. Christen müssen lernen, plötzlich Rücksicht auf den anderen zu nehmen. Nach vorne zu schauen und sich nicht interessieren, links und rechts und was da hinten passiert. Das ist Fahren. Jetzt musst du lernen, einzuparken, deinen Platz zu finden, wo du deinen Vehikel abstellen kannst. Der christliche Glaube ist mehr als nur, jetzt geht's los, jetzt kann ich fahren. Nein, jetzt beginnt erst die Praxis. Und es ist ein großer Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Die Entscheidung für Jesus ist eine 5-Sekunden-Sache. Hand hoch, wer will Jesus nachfolgen? Und dann bist du schon eingetragen. Aber die Praxis, da braucht viel Geduld mit sich selber. Viel Geduld mit den anderen, viel Geduld mit seiner Umgebung. Weißt du, viel Geduld. Man braucht viel Barmherzigkeit mit sich und anderen. Christen müssen barmherzig werden zu anderen und zu sich selbst, nicht nur zu anderen. Ich denke nur an die Seligpreisung, was der Herr gesagt hat. Das ist das Evangelium, die Einleitung zum Evangelium. Selig sind die Friedfertigen, die Sanftmütigen, die Barmherzigen. Und das sind alles Liebeswerke. Friedlich sein, barmherzig sein und sanftmütig sein, das sind alles Werke der Liebe. Jetzt musst du die Liebe ausleben. Und die Liebe zu üben, ist nicht einfach, Geschwister. Glaub mir das. Wenn man nicht verliebt ist. Weißt du, wenn du Menschen begegnest, die dich nicht mögen, und solche Menschen in deiner Umgebung hast, da Liebe zu üben, ich muss ihn lieben, aber ich mag ihn nicht, oder sie. Aber du musst, es ist ein Muss, du sollst deinen Feind lieben, auch wenn er noch so bissig ist, den Löwen, den Tiger, den Wolf, den Hund, den musst du lieben. Liebevoll sein ist nicht leicht in einer ungerechten Welt, verstehst du, du wirst ungerecht behandelt. Dann ist doch die eine Sache, die Einladung, selig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Weißt du, die werden das Himmelreich ererben, die geistlich Armen. Wer will schon arm sein? Geistlich arm, so ein bisschen blem-blem. Verstehst du, so sieht uns die Welt. So, weißt du, unterbelichtet. Aber nein, ihr Lieben, wir haben das Licht Gottes. Ich werde nie vergessen, als die Russen hinter dem Mond mal geflogen ist mit und so weiter. Und die Russen und die Atheisten haben immer wieder gesagt, ihr Christen seid immer hinter Mond. Aber wir Christen waren schon lang hinter Mond, bevor die Russen kamen und mal hinter Mond da vorbeigeflogen sind. Hinter Mond. Verstehst? Ja, die geistlich Armen, die sind viel weiter als die, die sich einbilden, wir sind gut. Die geistlich Armen. Ich will nur ganz kurz ein paar Gedanken da hier verlieren. Weißt du, weil wir falsche Erwartungen, christliche Erwartungen haben. Die sind reich, die haben alles, die können alles, die werden alles. Petrus fragte Jesus, aber was ist mit uns? Markus 10, Vers 28. Was ist mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben. Das ist Christentum. Wir haben alles aufgegeben. Die Fischerei, sein Haus im Kapernaum. Wir haben alles aufgegeben. Die Frau, die Familie, wir sind dir nachgefolgt, Jesus, wir haben dir alles aufgegeben und wir sind dir mit dir gegangen. Und Jesus antwortete, und das sollt ihr wissen, jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder, seinen Besitz zurücklässt und mir nachfolgt und die rettende Botschaft von Gott weiterzusagen, der wird hier schon auf Erden alles hundertfach erhalten. Häuser, Geschwister, Eltern, Kinder und Besitz. Und das alles wird ihm, wenn er dann mitten in der Verfolgung hineingeratet, hier auf Erden zu dem gehören. Und nicht nur das wird zu ihm kommen, sondern auch das zukünftige Leben und das ewige Leben noch dazu obendrauf. Weißt du, wenn du Christ wirst, du wirst so viele Geschwister kriegen, dass das, was du aufgibst, das, was du auf, Markus 10, das, was du aufgibst, dann hast du alles, verloren und alles gewonnen. Warte, ich muss jetzt gucken, wo es ist. Markus 10, 28 bis 31. Weißt du, dann gewinnst du, du hast ewigen Gewinn von der zukünftigen Welt. Und hier auf Erden kriegst du schon so viele Mütter und so viele Väter und so viele Brüder und so viele Schwestern. Weißt du, die Familie Gottes wird groß, dass du das alles gar nicht brauchst. Das ist mehr als nur diese Wohlfühlmasche und Wohlstandsmasche. Weißt du, wenn du an Jesus glaubst, du musst verzichten. Auf der einen Seite, du gibst her, aber du kriegst alles. Das sind die geistlich Armen. Die gewinnen das Leben. Denk an den reichen Jüngling. Weißt du, es ist schwer, ins Reich Gottes zu kommen, wenn man so denkt. Weil man hängt an den Sachen, man klebt, man ist verwachsen. Und Jesus sagte dann in dem Gespräch, nach dem Gespräch mit dem reichen Jüngling, als er traurig weggeht und sagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr ein Tor in Jerusalem geht, als ein Reicher in den Himmel. Es ist leichter. Von wegen, es ist nur einfach, in den Himmel reinzuspazieren. Halleluja, Lob und Dank, preis dem Herrn. Weißt du, er ging traurig davon. Ich muss alles hergeben, alles verkaufen, alles Jesus weihen, den Armen verschenken. Das ist Illusion gewesen, was der reiche Jüngling gedacht hat, was es geht. Weißt du, du musst wirklich klein werden, arm werden. Das ist Nachfolge. Und das wird den Christen nicht erzählt bei der Bekehrung. Weißt du, man sollte einfach in die Hand drücken und sagen, das sind die Bedingungen für den Glauben. Paulus sagt in Ephesern, ich habe euch nichts vorenthalten, beim Abschied von Ephesus in der Apostelgeschichte, ich habe euch nichts vorenthalten, ich habe euch die ganze Wahrheit gepredigt, ich habe euch alles gesagt, was euch erwartet, wenn ihr Jesus nachfolgt. Und Geschwister, ich versuche das auch hier immer wieder in den Predigten, wenn ihr gut aufgepasst habt und zuhört, habe ich versucht zu sagen, dass uns nichts erspart bleibt, wenn ich mal nicht mehr da bin, dass ihr wisst, so geht's weiter, so wird's weitergemacht. Christsein ist knallharte Absage an der Welt. Römer 12, Vers 1 und 2. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Diesem korrupten System. Macht nicht mit diesen Leuten. Passt euch nicht diesem System an, dieser Welt. Wenn du als Christ lebst, dann rollt hier niemand den roten Teppich aus. Wunderbar, dass du kommst, Schwester, Bruder. Herrlich. Wir freuen uns über deinen Besuch. Niemand bejubelt dich. Auf deine Bekehrung freuen sich nur die Engel im Himmel und sonst niemand. Verstehst du mich, was ich sage? Das Freude im Himmel unter den Engeln über einen, der zurückkommt, der Buße tut. Ich will eine Realität, eine knallharte Realität sagen. Jedes Kind, ich bin für Kinder, für die Familie. Ich habe selber 4 Kinder. Aber jedes Kind, das geboren wird, wird zum Kampf geboren. Zum Sterben geboren. Jedes Kind zum Leiden geboren. Eigentlich muss ich ehrlich, wenn ich ehrlich sage, jedes Kind, das geboren wird, ist zum Bedauern. Ist zum Bedauern. Und deshalb haben Hiob und Jeremia gesagt, verflucht sei der Tag, wo ich geboren bin. Wäre ich bloß nicht geboren, mir wäre so viel erspart geblieben. Denk drüber nach. Mir wäre so viel erspart geblieben. Der Krieg, der Verlust, die Trennung. Weißt du, es gibt so viel fromme Euphorie. Und genau das passiert auch beim Wiedergeburt. Wenn du wiedergeboren bist, du wirst geboren zum Kämpfen, zum Siegen, zum Überwinden. Und wer da überwindet, der wird das alles ererben. Weißt du, da gibt es so viel fromme Euphorie. Erweckung wird kommen. Deutschland wird erwachen. Nein, Deutschland wird einschlafen und mit dem Antichristen marschieren. Das kann ich dir frei wegsagen. Abfall ist in der Bibel vorausgesagt. Die Liebe wird erkalten. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Aber wir warten auf Erweckung. Und schlafen weiter. Und schlafen weiter. Und darum brennen so viele geistliche Leiter durch oder aus. Wenn ich so angucke, die warten auf die Erweckung, aber die Erweckung kommt nicht. Das Wunder passiert nicht. Warum? Weil Gott ganz was anderes vorausgesagt hat. Wir sollen die Propheten lesen, denn das Wort Gottes erfüllt sich, das Logos erfüllt sich. Der Antichrist wird kommen, das Tier wird kommen, da werden alle erfasst, alle registriert, alle kriegen ein Mahlzeichen. Lies die Offenbarung. Und viele geistliche Leiter und wahre Diener Gottes leiden unter diesem Burnout-Syndrom. Die Gemeindezahlen sind rückläufig, der Gottesdienstbesuch ist rückläufig. Menschen geben den Glauben auf. Weißt du, einmal standen sie da, aber durch falsche Lehren, falsche Erwartungen, falsche Hoffnungen sind sie gescheitert, haben Schiffbruch erlitten, geistlich Schiffbruch erlitten. Eine ganz kleine Passage, es sind nur 2, 3 Verse in der Bibel und da heißt es, Demas hat die Welt lieb gewonnen. Demas hat die Welt lieb gewonnen. Demas war mal ein Diener Gottes, war mit Markus, Lukas und all diesen Männern Gottes zusammen auf einer Ebene, grüßt die Gemeinden. Und von Demas heißt es, und Demas hat die Welt lieb gewonnen. Schrecklich oder nicht, ich weiß es nicht. Ich möchte den Demas nicht richten und verdammen. Aber er hat die Jesus-Nachfolge aufgegeben, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht bist du schockiert, was ich dir jetzt sagen werde. Warum Demas das getan hat. Ich versuche mein eigenes da ein bisschen hineinzudenken. Verstehst du, wenn Gott mich nicht halten würde, nicht gehalten hätte, wäre ich vielleicht auch wie ein Demas gewesen und hätte die Welt wieder lieb gewonnen. Weißt du, der Demas hat die Schnauze voll gehabt von den frommen Christen. Die Schnauze voll gehabt. Von den ganzen frommen Chaoten. Der hat die Schnauze voll gehabt von den sogenannten Christen, jahrzehntelang fromm, und da ist nichts passiert. Ich predige, ich diene, ich arbeite, ich bete, aber die sind immer noch auf Null. Verstehst? Das ist kein Wunder. Dieser Diener Gottes ist zermürbt. Mal nur eine Sache, denk drüber nach. Warum soll ich mir die ganze Zeit und meine ganze Energie in diese Leute investieren? Warum soll ich diese Opfer bringen? Und die bringen nichts, die erwarten nichts. Also die erwarten alles von mir und die tun selber nichts, keinen Schritt. Immer nur Demas. Demas, Demas, Demas. Warum muss ich mich abquälen? Und auf viele Dinge des Lebens verzichten? Die nehmen doch die Gnade nicht an. Nur als Beispiel. Warum hat Demas die Welt lieb gewonnen? Frage Gott. Ich verstehe den Demas sehr gut und kann das nachvollziehen. Demas wird die Christen gesehen haben, wie geistlos, wie weltlich, wie materialistisch sie sind. In den Gemeinden streiten sich, wer hat Recht, wer ist schärfer, wer ist größer, wer hat mehr Heiligen Geist. Und wie fleischig die Christen sind, er hat das alles gesehen. Demas wird sich gedacht haben, dazu muss ich nicht in der Gemeinde sein und fromm sein, um das mitzuerleben, was die Christen da spielen. Und interessanterweise ist, Paulus verdammt den Demas gar nicht. Er sagt nur, das tut mir so leid, Demas hat die Welt wieder lieb gewonnen. Paulus selbst wird manchmal vielleicht so gedacht haben, als er im Gefängnis saß und die Briefe schrieb und versucht, die Christen zu ermutigen. Ist vielleicht selber zermürbt gewesen wie der Demas. Menschenskind, guck mal, habe ich vergeblich gearbeitet? Habe ich vergeblich den Menschen gedient? Gegen falsche christliche Erwartungen. Ich mache mir nichts vor und will mir auch nichts vormachen. Viele, die sich bekehren, sind Versager. Also viele kommen zum Glauben an Jesus, weil sie versagt haben nach Strich und Faden. Sind Versager. Sie haben im Leben versagt, sind gescheitert, gestrandet, nicht zustande gebracht. Und das ist okay. So darfst du zu Jesus kommen, als Sünder. Aber dann passiert etwas. Viele benutzen den Glauben so als Trittbrett, um sich zu profilieren oder als Fluchtmechanismus. Oder als Droge, als eine Krücke. Jetzt können wir aufsteigen in der Gemeinde. Im Reich Gottes, jetzt kann ich was werden, was ich in der Welt nicht werden konnte. Weißt du, die sind zu nichts fähig gewesen bis jetzt. Aber jetzt in der Gemeinde, ich werde anerkannt, habe Aufstiegschancen, habe Entwicklungsmöglichkeiten, kann vorne stehen, kann andere Leute kommandieren und befehlen, mach das, mach das, mach das. Kann ich Herrgott spielen. Verstehst du? Das ist es, wo viele kommen, weil sie nichts sind und nicht die geistliche Reife mitbringen. Aber es gefällt. Ich kann kommandieren. Hier können sie über andere herrschen und kommen groß raus. Pastor sowieso und du wirst angehimmelt. Hier können sie sich angeben und sich vor dem Leben drücken. Mach das, mach das, mach das, die Arbeit delegieren. Verstehst du? Ich weiß, was im Gang und Gäbe ist, warum viele denken, es ist ein wunderbarer Dienst, Pastor zu sein, ein Hirte der Gemeinde zu sein. Es ist kein verlockender Dienst. Ich verstehe den Thema sehr gut. In christlichen Kreisen ist genau das Gegenteil der Fall. Da musst du täglich sterben. Täglich sterben ist gekreuzigt. Täglich musst du abnehmen. In christlichen Kreisen, weißt du, das siehst, da herrscht die Sucht, wer ist der Größte? Und da kämpfen sie, wer darf die Fahne tragen? Wer darf, ganz groß rauskommen? Jesus, sogar unter den Dienern Jesu oder Jüngern Jesu war ein Problem, die stritten, wer ist der Größte unter uns? Wer darf links und rechts sitzen? Und da kommt die Mutter und sagt, lass doch meinen Buben auf der einen Seite und den anderen auf der anderen Seite sitzen. Was Jesus lehrt, das sind harte Realitäten und sind falsche Erwartungen. Weißt du, wenn du anfängst, Gott zu dienen, du wirst Fußabstreifer. Du wirst nichts. Und noch weniger. Das, was Johannes war einer der größten Menschen überhaupt, nach Jesus oder vor Jesus, war einer der größten. Und er sagt, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Weißt du, wenn du Gott richtig dienst, kannst du dich nicht angeben. Und kannst gar nicht so groß rauskommen. Dir geht's nicht besser wie dem Meister. Du hast das gleiche Schicksal. Und leider wird in den meisten Gemeinden das nicht mehr gelehrt, nicht gepredigt, diese Wahrheit nicht mehr verkündigt, wo es lang geht. Verkaufe alles, was du hast. Nein, heute wird gepredigt, suche was, dass du noch mehr findest, dass du noch reicher bist, noch gesegneter wirst, noch größer wirst, noch stärker wirst, aber nicht verkaufe alles und das noch umsonst gib weiter. Heute wird kaum was umsonst gemacht. Kaum. Für die Diakonie muss bezahlen, für Caritas muss bezahlen, für alles musst du bezahlen. Verstehst du, die machen dann die nichts umsonst. Da wird gepredigt, wie du was bekommst, wie du reicher wirst, aber Jesus lehrte ganz was anderes. Und lehre sie alles halten, was ich euch befohlen habe. In vielen Gemeinden wird falscher Reichtum gepredigt, falsche Werte betont. Da werden falsche Erwartungen geweckt. Und dann sind die Leute frustriert. Ich habe gebetet und es ist nicht passiert. In Amerika, Tausende und Abertausende von Christen. Dann haben sie gesagt, wir können reich werden, wir können Kredit aufnehmen, wir können Häuser kaufen. Und dann kam diese Blase, diese Finanzkrise. Und dann sind sie alle pleite. Und dann gehen ganze Straßenzüge zum Verkaufen. Da kriegen sie Schuldkomplexe. Habe ich richtig geglaubt? Wo war mein Glaube? Sind sie frustriert? Und ich schwöre, das ist die Tragödie. Der Teufel versucht die Christen, wenn nicht durch die Sünde zu Fall zu bringen, versucht auf der frommen Tour zu Fall zu bringen. Und die Kirche, die benutzt die Schuldkomplexe auch noch dabei. Und das braucht sie. Weißt du, die verkauft Ablass. Das war schon immer die Kirche so. Ablass, nimmt Spenden auf, da gibt fromme Trostpflaster. Der Herr wird schon machen. Weißt du, aber der Herr macht nichts. Der Herr hat uns anvertraut die Sache. Leg die Hand an den Flug und bleib an den Flug und arbeite das, was Gott dir gegeben hat und such nicht was anderes. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Warum sagt die Bibel immer wieder, bleib in der Berufung, wie Gott dich berufen hat. Bleib in der Berufung, wie Gott dich berufen hat. Viele ehrliche Suchende wundern sich, dass sie keine Erfüllung erleben, dass ihr Leben sich im Kreis dreht, dass sie von Highlight zu Highlight gehen, aber da passiert nichts, etwas Bleibendes, da ist nichts Bleibendes bei mir. Jesus sagt, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Und er wird am Schluss Freude haben. Und seine Freude wird vollkommen sein. Das ist, wie wir Herrlichkeiten Gottes erleben. Weißt du, manche wundern sich, warum wird meine Not nicht gelindert? Weil die innere Not nicht gelindert wird. Man sucht nur die Linderung der äußeren Not. So ein bisschen Pflaster, Streicheleinheiten. Hör mal, was die Bibel sagt. Sie machen sich löchrige Brunnen, die doch kein Wasser geben. Das ist diese Tragödie, dass man sich löchrige Brunnen macht. Jeremia 14, Vers 3. Die Großen schicken ihre Leute nach Wasser. Die Großen, die Pastoren, die Prediger, die Superstars, die schicken ihre Leute nach Wasser. Aber wenn sie zum Brunnen kommen, finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer wieder zurück. Sie sind traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. Die Großen, weißt du, die sitzen im Trockenen. Dieser macht das, macht das, macht das. Genieße das Leben. Aber sie selber gehen nicht. Das ist eine Tragödie. Die Bibel fragt, warum gibst du Geld, wo du doch nicht satt wirst. Jesaja 55, Vers 2. Warum zählt ihr Geld für das, was kein Brot ist, für Steine, und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, sagt der Herr, und so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Sucht mich. Warum gehst du zu den Wechslern, die dort ihre Tische irgendwo aufgestellt haben? Gegen die falschen Erwartungen. Ich möchte einfach dir helfen, dass Gott dir Augen öffnet und sagt, was ist denn das? Bin ich wirklich noch auf dem Weg? Bin ich auf dem richtigen Schiff, im richtigen Zug? In der richtigen Gemeinde. Weißt du, nicht jede Gemeinde ist richtig und nicht jede Gemeinde ist schlecht. Du musst rausfinden, was ist Gottes Weg. Aber wenn es gesagt wird, weißt du, die Russen oder die Sowjetmenschen damals, die leiden selber, die sind selber schuld für das Leiden, weil sie das Kreuz gesagt haben, wir müssen das Kreuz auf uns nehmen, wir müssen dem Kreuz nachfolgen. Und jetzt haben sie das Kreuz. Hier ein Pastor in Berlin hat das in sogar in seinen Büchern publiziert. Das Kreuz auf sich nehmen. Ja, die bekommen das, was sie wollen. Aber Jesus hat gelehrt, nehmt euer Kreuz auf sich und folgt mir nach. Hinterher, weißt du, ist man enttäuscht, wenn man zu viel erwartet hat. Gott gibt uns das Gute, kein Zweifel. Aber erwarte nicht so viel. Ich bin meinem Lehrer so dankbar. Der hat immer wieder, Fuchs hieß er. Und es war schon ein schlauer Fuchs. Der hat gesagt, Kinder, erwartet nicht so viel. Setzt eure Erwartungen ganz tief unten. Ganz, ganz tief unten. Und wenn es mehr kommt, seid ihr glücklich. Staunt ihr, wundert euch. Aber setzt eure Erwartungen ganz tief unten. Falsche christliche Erwartungen. Da werden große Erwartungen gemacht. Und es kommt nichts. Es kommt nichts. Setz deine Erwartung ganz tief unten. Wenn du in den Gottesdienst gehst, sag, also in mir wohnt nichts Gutes. Erwarte von dir nichts Gutes. Sei ganz bescheiden. Erwarte von den anderen nichts Gutes. Und dann bist du überrascht, dass doch Liebe rüberkommt. Dass doch Freude rüberkommt. Dass doch Friede rüberkommt. So, du musst dann nachher nicht mehr immer nach unten korrigieren und berichtigen und nachbessern. Bleib ganz unten. Wir werden überschwemmt von Zeugnissen. Ich will noch ein paar heilige Kühe schlachten. Gott möge mir helfen. Weißt du, wir werden überschwemmt von Zeugnissen. Menschen erzählen, wie sie geheilt worden, wie sie von ihren Süchten frei geworden sind, wie sie ihr Leben verändert hat. Alles wunderbar und gut. Bei diesen Zeugnissen werden Hoffnungen geweckt. Ja, das will ich auch. Verstehen wir, worüber ich rede? Weißt du, da, der Glaube wird geweckt. Gewiss ist es in Ordnung. Weißt du, da werden Erwartungen geweckt und es ist nicht gut. Es ist nicht gut, Zeugnis zu geben und man hat kein richtiges Zeugnis. Man hat kein richtiges Zeugnis. Man fühlt, ja, es ist leichter, aber es ist noch nicht besser geworden. So, man geht von Erwartungen aus. Es stimmt, Gott tut große Dinge, aber nicht zur Schau, dass ich sagen kann, komm, ich habe geglaubt und das ist passiert. Oder Pastor, Bruder, Schwester, sowieso hat für mich gebetet. Nein, wir sollen Gott die Ehre geben und im Stillen Gott danken. Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Dein Zeugnis gehört in dein Herz. Und dort muss es hinein und nicht zur Unterhaltung. Jetzt guck mal, wie viel geheilt worden sind. Und wenn es nachgehst, da findest du nicht mehr die Geheilten. Das ist nur Angabe, Profilierung. Das sind Dinge, die Gott einem persönlich geschenkt hat. Die Heilungen, die Wunder, die Segnungen sind für einen persönlich. Wir sollen die Taten Gottes rühmen. Er sandte Jesus, er weckte Jesus auf, er holte Jesus in den Himmel, er sandte den Heiligen Geist. Das sind die Taten Gottes. Das haben sie am Pfingsten erzählt. Nicht ich, Petrus. Oh, ich habe das Schwert geschwungen. Ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Nein, sie haben Gott die Ehre gegeben, was er getan hat. Und sie haben, als sie den Lahmen geheilt haben, sie haben Gott die Ehre gegeben. Das ist nicht durch uns geschehen. Durch Jesus ist es geschehen. Und Gott gibt Zeugnis persönlich. Der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass es so ist. Weißt du, wenn du öffentlich erzählst, ich warne dich. Und ich möchte einfach einen Riegel vorschieben und sagen, Christen, hört auf, öffentlich Zeugnis erzählen, wenn es nicht wahr ist. Falsche Erwartungen weitergeben, falsche Hoffnungen weitergeben, falsche Eindrücke weitergeben. Weißt du, wenn du öffentlich erzählst, der Teufel hört mit. Der Teufel hört mit, die Kritiker hören mit, die Ungläubigen hören mit, die Geistlosen hören mit. Und dann fragen sie oft, ist das wirklich so? Und dann kommst du in Schleudern. Eine der Sünden der frommen Leute ist Übertreibung. Und wie viele Zeugnisse sind übertrieben, sind nicht wahr? Ananias und Sapphira haben den Geist aufgegeben wegen Übertreibung. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Übertreibung. Wegen Übertreibung kehrt der Tod bei so vielen Gotteskindern. Wenn du von einer Krankheit geheilt wirst, und du wirst von einer Krankheit geheilt und ich weiß, das ist möglich, Gott heilt Kranke, Gott wird Kranke heilen, immer noch, er ist der heilende Gott. Aber es kann passieren, dass du von einer Krankheit geheilt wirst und von der anderen nicht. Und jetzt fragst du, warum konnte Gott bei dieser Krankheit mich heilen und bei dieser heilt er mich nicht? Da habe ich mehr gebetet, mehr gefastet, mehr Gott vertraut und von der heilt er mich nicht. Und ich weiß von meinem eigenen Vater, mein Vater wurde geheilt, wunderbar geheilt, dass er arbeiten konnte und noch 15 Jahre praktisch in der Arbeit ging. Und da hat noch eine andere Krankheit gehabt und von der hat Gott ihm nicht geheilt. Was hat der Mann gebetet? Ich sehe noch, mein Vater liegt auf den Knien und schreit zu Gott. Bis Gott ihm das sagte, bis er von Gott das Rema bekommen hat. Er hat von Gott das Rema bekommen. Dann kommt er eines Tages in die Küche und sagt, ich werde nicht mehr beten um Heilung. Gott hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott zeigte, ich kann heilen, aber ich muss nicht heilen. Ich muss nicht heilen. Erstaunlich, in den alten Tagen, wenn es um Heilung ging, ich bin fürs Bekennen, aber in den alten Tagen, also in der Urgemeinde, da haben sie ihre Sünden bekannt. Öffentlich, da standen sie hin, ich habe das und das getan. Der Nächste, ich habe das und das getan, sie haben ihre Sünden bekannt. Wenn du Heilung haben willst, musst du zuerst mal deine Sünden bekennen. Es gibt keine Heilung ohne Sündenbekenntnis. Die haben erzählt, ich habe das und das getan und jetzt ist das Problem, warum ich krank bin. Oder ich verdiene die Strafe, aber Gott sei mir Sünder gnädig. Wenn du die Sünde bekennst, dann arbeitest du ein Stück deiner Vergangenheit auf, ist ein Stück Seelsorge, ein Stück Aufarbeitung deiner Geschichte. Weißt du, Gott arbeitet auf verschiedene Art und Weise. Und Gott sagt, als Jesus die 10 Aussätzige heilte, sagt er, geht hin und zeigt euch dem Priester. Er soll euch die Heilung bestätigen. Eigentlich, und das ist nämlich ein Zeugnis, wenn du dann die Bestätigung vom Arzt hast, vom Priester, Priester waren damals Ärzte, dann kannst du sagen, ich bin gesund. Der Priester hat mich bestätigt, ich bin geheilt. Aber nicht, ich fühle geheilt. Du bist gar nicht sicher. Viele Heilungen hören sich nur auf, nicht nur so an, aber es sind unbestätigte Heilungen. Das merkst du erst nach 5 Jahren, ob du geheilt bist. Aber wir erzählen gleich raus, in aller Liebe, in aller Liebe. Beim Gebet des Glaubens heißt es, und es wird besser mit ihm werden, Jakobus 5. Du selbst erfährst die Besserung an dir. Und dann bist du dankbar und sagst, Heiland, ich danke dir. Ich muss nicht mehr hinken. Und ich muss nicht mehr humpeln. Ich muss nicht mehr das und das. Verstehst? Du dankst und gehst weiter. Machst kein Aufhebens. Die Leute sehen, dass mit dir was passiert ist. Und das ist dein Zeugnis. Unser Zeugnis muss gelebt werden und nicht geredet. Die Leute müssen sagen, also mit dem ist bestimmt was passiert. Guck mal, der hinkt nicht mehr. Der geht gerade. Der ist fröhlich und ausgeglichen. Wenn deine Seele geheilt wird, wird auch dein Körper geheilt. Und viel wichtiger als die körperliche Heilung ist das Heil deiner Erlösung. Was nützt es, wenn dein Körper gesund ist und der Seele und so weiter krank ist und dein Geist verwirrt? Dann werden auch deine Beziehungen geheilt. Weißt, da passiert so viel. Gott will etwas tun in unserem Leben. Und die Menschen müssen merken, Mann, da ist was geschehen, wirklich. Wo gehen sie hin? Wie ist das gekommen? Die werden dich fragen. Und wenn die dich fragen, dann sollst du Rede und Antwort stehen. Nach der Bibel ist es, da gehört das Zeugnis hin. Ihr sollt meine Zeugen sein. Wenn sie euch fragen, dann sollt ihr mich bezeugen. In der Kraft des Heiligen Geistes. Durch die Gnade Gottes bin ich das, was ich bin. Wenn das Urproblem beseitigt ist, in deinem Leben verschwunden ist, wenn deine Beziehung zu Gott in Ordnung ist, dann wird sich vieles einrenken, normal werden. Dann wird sich das Gute von selbst sich einstellen, ohne frommen Klimmzügen, ohne dass du dich anstrengst. Ich muss positiv sein, ich muss positiv denken, ich muss positiv reden, ich darf das Negative gar nicht zulassen. Nein, dann lebst du und bist glücklich. Die Bibel sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch solches alles zufallen. Dann wird euch alles zufallen, Matthäus 6, 33. Du musst da gar nicht groß beten, Herr, heile mich und Herr, berühre mich. Weißt du, wir sollen nur nach dem Reich Gottes trachten. Für mich ist so etwas Großes geworden, einmal bei einer meiner Erkenntnisse. Wenn wir Gott anbeten, Gott loben und preisen, dient er uns. Dient er uns. Kämpft er für uns. Viele Christen sind nicht besser, manchmal als die Esoteriker und die Spiritisten, Okkultisten und das ganze Gesindel. Weißt du, sie suchen immer magische Lösungen. für ihre Schwierigkeiten übernatürliche Lösungen, statt dass sie die Beziehung zu Gott suchen würden. Magische Lösungen. Sie suchen eine Formel im Namen Jesu durch den Heiligen Geist zum Vater. Gott, was weiß ich. Irgendwelche Rituale, Weihrauch oder sonst irgendwelche Spinnereien. Der Glaube ist keine Zauberei. Der Glaube ist keine Zauberei. Und das ist falsche Erwartung. Wenn ich das tue, passiert das. Nein, Gott tut aus Gnaden, obwohl du es gar nicht verdient hast. Aus Liebe. Simon der Zauberer hat sich in der Gemeinde eingeschlichen und hat von der Kraft Gottes gesprochen und die ganzen Samariter verzaubert. Das ist die Kraft Gottes, der starke Gott. Die Samariter, das ganze Mischvolk damals. Doch eins konnte der Simon nicht, Heiligen Geist vermitteln. Das konnte er nicht. Das Zeugnis des Heiligen Geistes weitergeben. Als er Petrus sah, was da geschieht. Und ich sage euch eines, die ganze Kraft Gottes ohne den Heiligen Geist ist ein Bluff. Das ist Zauberei, Magie. Christliche Magie. Es gibt schwarze Magie und die weiße Magie. Es ist eine weiße Magie, fromme, religiöse Magie mit Bibelsprüchen. Immer wieder ein Bibelspruch brauchen so lang. Das ist im Fleisch wirken. Und das führt dann zu bitterer Enttäuschung. Ohne den Heiligen Geist, du brauchst das Rema, das Reden Gottes. Und dann brauchst du nur die Bibelstelle einfach mal in dein Herz fallen lassen. Und dann passiert das von selbst. Die Israeliten, als sie rausgeführt worden sind in die Wüste, und immer wieder haben sie Gott geklagt und gegen Gott gemurrt. Warum hast du uns rausgeführt? Sobald Schwierigkeiten kamen, warum hast du uns rausgeführt? Moses ist schuld, Aaron ist schuld, der liebe Gott ist schuld. Ohne den Heiligen Geist ist alles Fromme unrealistisch. Alles Religiöse unrealistisch. Alles Christliche unrealistisch. Da bleibt nichts zurück. Warum hätte ich mich bloß nicht bekehrt? Hätte ich bloß nicht dem zugehört? Ohne den Heiligen Geist artet alles im Egoismus und Stolz. Das Herz bleibt leer und man wird bitter und verstockt am Schluss. Weißt du, selbst wenn es noch so gut klingt, der Heilige Geist muss das, ist es das, was lebendig macht. Auch das Wort Gottes muss lebendig gemacht werden durch den Heiligen Geist. Gegen falsche Erwartungen, immer noch ein bisschen. Wenn du richtig zu Gott stehst und richtig Gott lieb hast. Weißt du, mir hat man gesagt, Bruder, man tut es, wenn du die Bibel liest und an Gott glaubst, wirst du keine Fragen mehr haben, da werden alle deine Fragen beantwortet. Das ist Jehovas Zeugen. Rutherford und Russell haben gesagt, wenn du den Wachturm liest, da wirst du immer eine Antwort finden. Das ist Bluff. Ich habe so viele Fragen. Verstehst du? Ich verstehe Gott manchmal nicht. Warum, wieso und weshalb? Und unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Wir wachsen in der Erkenntnis. Vieles ist uns heute noch verborgen. Aber wenn ich dann reif bin dafür, wird Gott mir es offenbaren. Aber du wirst alles verstehen, du wirst nichts fragen. Frag Jesus, verstehst du, so sind die Frommen zu mir gekommen, frag Jesus. Und ich habe ihn gefragt und er hat mir nicht geantwortet. Aber dann, als er Zeit reif war, hat er mir geantwortet. Sind mir die Augen aufgegangen. Ach, wenn du Christ bist, bist du immer noch auf der Suche nach Gott. Nicht, dass du ihn gefunden hättest. Du bist jeden Morgen, wenn du aufstehst und guckst, ist Gott noch auf dem Plan? Du bist immer noch auf der Suche nach Gott. Du lernst und du lernst nie aus. Das gehört zum christlichen Leben. Das Leben passiert einfach, findet statt, spielt sich ab. Weißt du, Gott führt von Augenblick zu Augenblick. Gott lehrt uns auf und Gott lehrt uns. Und das ist das Schöne dabei. Gott gestaltet unser Leben nicht nach irgendwelchen menschlichen Regeln und Ordnern sein. Er macht zufällig. Es wird euch alles zufallen. Halleluja. Gott handelt aus Gnade und nicht auch nach Gesetzen. Paulus sagt, als ich Kind war, dachte ich wie ein Kind. Aber dann nachher, wenn ich reif bin, rede ich wie ein Mann. Also wir müssen reif werden. Und dann benehmen wir uns anders, leben anders. Aber wir denken immer, ich muss gleich von Anfang an vollkommen sein. Ganz großes Problem für Christen ist falsche Erwartungen. Der benimmt sich noch so komisch. Weißt du, die alten, reifen Christen, die urteilen die Jungbekehrten. Ja, verstehst du, und verdammen sie. Warum benimmt er sich so? Überleg du selbst, wie war es bei dir, als du angefangen hast? Verstehst du, wie war es bei dir? Wusstest auch nicht, hast auch so viele Fehler gemacht und warst froh, dass die Leute mit dir gnädig waren. Sei jetzt auch gnädig zu den anderen. Gott will, dass unser Sinne alles verändert wird, dass die Geistesfrucht in dir reift unsere Liebe zu Gott wächst. Das ist so wichtig, die Liebe zu Gott. Die Liebe zu Gott. Wir sind auf der Pilgerreise. Gott geht mit uns öfters neue Wege, versucht was Neues mit uns und wir lernen Gott immer wieder von der anderen Seite kennen. Und jetzt kommt auch noch diese falsche Vorstellung von Gott. Weißt du, du wirst Gott nicht in Frage stellen. Gott ist Gott und Gott bleibt Gott. Das ist so streng, dogmatisch. Aber du, je länger du mit Jesus gehst, desto mehr bekommst du ein anderes Gottesbild. Als du Kind warst, dachtest du wie ein Kind, aber jetzt siehst du Gott ganz anders, mit ganz anderen Augen, mit ganz anderer Gesinnung. Du hast nicht mehr diese falsche Vorstellung, dass Gott ein Götze ist, da steckst du was rein oben und wie in einem Automaten unten kommt was raus. Christen machen keine Fehler. Verstehst? Das ist diese falsche Erwartung und Vorstellung. Oh, wenn ich die Gläubigen sehen würde. Kein Wunder, dass er dem, was in die Welt zurückgegangen ist, weil er so viele Fehler gesehen hat. Keiner ist fehlerlos. Die meinen, und die, die denken, dass sie fehlerlos sind, die sind krank. Pharisäer kriegen am Schluss Depressionen. Schon allein Menschsein ist ein Fehler. Schon dass du Mensch bist. Menschen ist irren. Das verstehst du, wir wissen das alle. Und trotzdem wirkt Gott durch Menschen. Hör auf mit diesem Pharisäerkomplex. Wenn der Geist Gottes in dein Leben kommt, dann ist es vollkommen egal, was mit deinem Leben passiert. Gott bringt dich durch. Und je mehr wir im Geist sind und voll vom Heiligen Geist sind, desto mehr kann Gott durch uns wirken. Und weißt du, Gott erlaubt falsche Vorstellungen von Christentum und christlichem Leben. Gott erlaubt, dass du stolperst und fällst und sündigst und daneben liegst und ausrutscht. Gott erlaubt das. Dass du scheiterst. Gott erlaubt, dass du schwach wirst. Dass du versagst. Gott erlaubt das. Denk an den lieben Bruder Petrus. Herr, bin ich alle verlassen? Ich nicht. Du kannst dich auf mich verlassen. Und dann nimmt er seinen Revolver. Ein Dolch wird es wahrscheinlich gewesen sein. Nimmt mit. Verstehst du? Nimmt mit. Ich werde den Herrn verteidigen. Bis zum letzten Blutstropfen. Und dann kommt so ein kleines Mädchen. Auch du warst mit dem. Ich habe dich gesehen. Gott liest zu, dass das passiert. Und Gott lässt in unserem Leben manches zu, dass Dinge passieren, die wir für unmöglich halten. Wo wir am Anfang gedacht haben, das darf gar nicht möglich sein. Scheitern ist ein Augenöffner. Da merkst du plötzlich, Mann, was für ein Geist noch in mir wohnt. Was alles noch möglich ist. Aber so werden wir Zeugen Jesu. Und dann nimmt der Heiland uns wieder auf die Seite und sagt, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Wisst ihr, Jesus will nichts anderes als unsere Liebe und noch sonst nichts. Nicht unseren Eifer, nicht unser Sterben, unser Leben. Gottes Auftrag ist, dass Menschen erlöst werden und zum neuen Selbstwertgefühl kommen. Dass Gott durch sie arbeitet. Und nicht, dass sie für Gott arbeiten, sondern Gott will durch sie wirken. Zuerst passiert an einem selbst so viel. Ich habe eine ganz komische Stelle heute Morgen gelesen in der Bibel. Ich habe versucht, sie zu deuten. Weiß ich nicht, ob ich es schaffe. Gott hat den Israeliten gesagt, die sollen 6 Jahre das Feld bestellen und im siebten Jahr sollen sie das Feld brach liegen lassen. Schöne Bauernwirtschaft. Im siebten Jahr nichts ernten und nichts sehen. Habt ihr schon gelesen, dass sowas ist, das Sabbatjahr? Weißt du, was das für mich war, als ich so drüber nachdachte und meditierte? Gott prüft die Israeliten. 6 Jahre sollen sie arbeiten. Und das 7. Jahr sollen sie Gott vertrauen, dass er sie versorgt. Weißt du, dieses Gebot ist noch stärker als bei den anderen Geboten. Hier mussten sie nichts tun, als nur auf Gott sich zu verlassen. Gott wird uns im 7. Jahr versorgen, besser als all die 6 Jahre zusammen. Kannst du das glauben? Kannst du das Gott zutrauen, dass das macht? Hier sollen die Israeliten lernen, aus der Fülle Gottes zu leben. Kann mich Gott in diesem 7. Jahr versorgen? Und Gott sagt, und wenn ihr fragt, was sollen wir in diesem Jahr essen? Wir haben weder gesät noch geerntet. Da sagt Gott, ich will meinen Segen auf das Feld legen, auf euch legen. Dass ihr von dem, was ihr im 6. Jahr geerntet habt, das ganze 7. Jahr überreicht. Ich will meinen Segen auf das 6. Jahr legen, dass ihr für das 7. Jahr genug habt. Eine ganz schwierige Prüfung. Weißt du, ohne Dramatik, und ohne Heldentum und ohne Märtyrer sieht er ja nicht aussehen. Nicht fleißig sein. Einfach Gott loben und preisen, singen und anbeten, in Gottesdienst gehen, sich einander besuchen, grillen, einander lieb haben. Dieses Gebot ernsthaft zu befolgen, habe ich gedacht, nein, mein Gott, das ist fast unmöglich. Als rationeller Mensch, 6 Jahre schuftig und jedes Jahr komme ich gerade so recht und schlecht durch, aber im 7. Jahr nichts machen. Weißt du, und das ist die totale Hingabe, was Gott von uns erwartet. Totale Hingabe. Weißt du, dass wir nicht in das Extrem und in jenes Extrem verfallen, nicht fanatisch und einseitig werden oder eine Wahrheit oder jene Wahrheit betonen, sondern das sind, was Gott von uns haben wollte. Einfach jetzt im 7. Jahr Gott vertrauen. Kann Gott uns durchbringen? Und Gott sagt, ich will euch nicht verlassen, noch versäumen. Das ist der tiefe Glaube. Im 7. Jahr bist du schon dort angekommen, nichts zu sehen, nicht zu pflanzen und dann nur Gott anbeten, nur Gott loben. Und er sagt, und ich will euch segnen, was ihr im 6. Jahr geerntet habt, das sollt ihr in Hülle und Fülle haben, das ganze Jahr, das ganze 7. Jahr. Und dann erst könnt ihr wieder sehen und wieder von vorne anfangen. Falsche christliche Erwartungen. Lass uns lernen, vielleicht haben wir was gelernt, vielleicht kann der Heilige Geist noch einiges aufschließen, da steckt so viel Potenzial drin. Glaub nicht alles, prüf alles, was du siehst. Prüf alles, was man dir sagt. Prüf auch das, was ich predige. Du sollst auch das prüfen und sagen, ist das, verhält sich das so in der Bibel? Lehrt das die Bibel, das Wort Gottes? Ist das Evangelium? Ist das mit Gott zu vereinbaren? Nicht mit der Gesellschaft und Theologie und christlichen Gemeinden und Institutionen. Nein, ist das mit Gott zu vereinbaren? Und wenn du ehrlich bist, ich versuche Gott zu gefallen und Gott zu dienen. Und ich möchte euch ermutigen, geht denselben Weg. Findet selbst euren Weg im Glauben. Mit Gott. Mit der Gnade. Lebt aus der Gnade. Einfach frei aus der Gnade herausleben. Ich werde von Gott getragen. Unten tobt das Meer, ist die Hölle los, aber Gott trägt mich. Amen. Lass uns aufstehen und lass uns Gott anbeten. Der Herr sagt, ich bin da, wo 2 oder 3 sich versammeln in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Es kommt nicht auf die Menge und es kommt nicht auf die Masse, es kommt auf die Gegenwart Gottes an. Herr, und wenn du segnest, dann ist das 7. Jahr gesegnet. Dann ist das 7. Jahr voll von der Herrlichkeit Gottes. Halleluja, ich bete dich an und ich möchte meine Geschwister einfach bitten, bau eine schützende Mauer um sie, aber nicht, dass du sie bewahrst vor dem und jenem. Du hast sogar einfach für deine Jünger gesagt, ich habe für euch gebetet, dass mit eurer Glaube nicht aufhöre. Und ihr habt den Vater gebeten, nicht aus der Welt zu nehmen, sondern in der Welt zu erhalten. Halleluja, Vater, ich danke dir für deine Treue, dass du uns in der Welt erhältst. Das 7. Jahr, wo wir nichts pflanzen und nichts sehen, dass wir in diesem Jahr wunderbar versorgt werden von dir. Lob und Dank. Amen. Praise Gott.